Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung BIGMO, der Fahrradversicherung von Radfahrern für Radfahrer. BIGMO bietet euch flexible Policen, die jederzeit kündbar sind. Innerhalb einer Police können Fahrräder getauscht, aber auch neue Bikes mit 50% Rabatt hinzugefügt werden. Egal wie viele Räder, mit BIGMO seid ihr gegen Diebstahl oder Unfallschäden, aber auch gegen Eskapaden am Gepäckband versichert. Wenn ihr auf der Suche nach einer Fahrradversicherung seid, dann geht auf bigmo.com und spart mit dem Code RTW26 10%. BIGMO, das ist BIGMO, Code RTW26. Alle Details findet ihr auch in unseren Shownotes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW und der Tour de France Femme. Lorena Wiebes hat die Rundfahrt nach 2 Etappen fest im Griff und die Etappensiege sehen deutlich leichter aus als ihr Rad beim Giro d'Italia. Ansonsten schauen alle auf Wollering, Blasi lauert in Weiß und Rian Marcus begeistert wie Drogenkönig El Chapo mit einer starken Soloflucht, die kurz vor dem Ziel jedoch jäh beendet wird. Zu zweit angekommen währenddessen ist Remco Evenepoel und zwar bei der Klassiker San Sebastian. Richard Carapaz hat beim Zweiersprint weniger Chance als ich bei meinem letzten Kniffelmatch und darf Remcos vierten Triumph beim spanischen Klassiker nur von hinten bestaunen. Zu guter Letzt rühren Wout van Aerts Leistungen in Dänemark die Dänen zu Tränen, die ihren Heimsieg auf der letzten Etappe durch Pedersen dann aber doch noch bekommen. Man kann also offiziell sagen, Max Walscheid auf Platz 2 bremst auch für die Völkerverständigung. Dafür wird's jetzt wie immer undiplomatisch. Hier ist Radio RTW mit mir, Richard Weinzheimer,
Tobias Knaup
und Max Walscheid.
Ja, Max, da möchte ich mich natürlich auch nochmal im Namen der deutsch-dänischen Freundschaft bei dir bedanken, dass du da im Finale gestern nochmal gebremst hat, weil sonst wären die Dänen bei ihrer Heimrundfahrt ja ohne Etappensieg nach Hause gefahren und das kann ja keiner wollen. Toll von dir.
Ja, also ich muss schon zugeben, also falls jetzt hier irgendjemand dran Zweifel hat, natürlich habe ich nicht gebremst, keine Frage. Ich wollte den guten Rasmus, wie soll ich sagen, gerne niederringen, hat aber nicht funktioniert. Aber als er im Trikot, also er fährt ja für Decathlon, als er im Trikot der dänischen Nationalmannschaft dann jubelnd über den Zielstrich gefahren ist und nach dem Zielstrich hat er auch zugegebenermaßen extrem geilen Salut gemacht. Also hat so einen imaginären Pfeil aus dem Köcher genommen und abgeschossen. Da bebte auf jeden Fall Kopenhagen.
Ja, das wäre jetzt.
War schon geile Atmosphäre.
Wie ist denn das so? Also wenn man Zweiter wird, du bist ja jetzt schon ein paar Mal in deiner Karriere Zweiter geworden. Ist es
Vize,
so,
dass das,
es,
heißt das nicht Vize?
Ja, stimmt. Du bist ja schon häufig Vize-Etappensieger geworden, Max.
Zweiter Sieger, auch so ein furchtbares Wort.
Gibt es da Leute, wo man so, also du guckst nach vorne, jetzt siehst du so ein dänisches Nationaltrikot, dann denke ich mir so, ja okay, hast du ja gerade schon beschrieben, wenn schon, dann wenigstens ein Däne. Also würdest du da eine Gewichtung machen in Leuten, die man mehr oder weniger mag, oder ist die Enttäuschung immer gleich groß?
Ja, doch, also gibt's auf jeden Fall Leute, die man lieber oder weniger gerne vor sich sieht. Das ist definitiv so.
Ja, okay. Ja, nur so, als ich dachte, dass das in der kurzen Sekunde, in der man über die Ziellinie gefahren ist, noch nicht so stark ausgeprägt ist. Aber du hast gerade.
Nee, also es war jetzt schon so, als wir dann, also wir waren ja dann nebeneinander auf der Ziellinie und das ist ja doch immer erstaunlich, wie man im Moment so kurz vor Blackout, so vor mit Laktat 18 und absoluter Sauerstoffnot und dann halt auch 70 km/h Geschwindigkeit, was man dann doch immer noch so alles aus dem Augenwinkel wahrnimmt. Und gut, ich sag mal so, die Leute, die jetzt da um Etappensieg fahren können, die hat man dann im Laufe der Woche kennengelernt. Es war ja die letzte von den 5 Etappen und das war mir dann schon klar, dass er speziell das sein würde, weil ich dann halt diese Kombination aus Decathlon, Fahrrad und dänischem Nationaltrikot aus dem Augenwinkel zusammensetzen konnte. Und als dann also dieser Jubelschrei von der kleinen Tribüne kam, die dann neben dem Zielstrich aufgebaut wurde, habe ich schon gedacht, okay, krass, das ist schon geil. Aber klar, auf der anderen Seite, danach habe ich mich natürlich auch ein bisschen über den verpassten Sieg geärgert.
Man muss jetzt aber natürlich auch sagen, Tobi, du musst natürlich auch gleich noch berichten, wie die Stimmung bei der Tour de France Femme in der Schweiz war. Also quasi Bezug darauf nehmen, wie feierwütig die Schweizer als Fans sind. In Dänemark war, also ich meine, Dänemark ist ja bekanntermaßen auch eine Radsportnation, aber sind die auch eine, ja, ich sag mal, Rennradsportnation? Also war da Stimmung? Wie war da? Also ich stelle mir, Kopenhagen, ja, ist ja auch eine geile Stadt, ja, und so, ne?
Also ich bin,
War doch schon der zweite Sprint, den du da gefahren bist dieses,
ja,
Jahr.
Dieses Kopenhagen-Sprint, ne?
Ja, den haben wir doch gekonnt, genau, ja, irgendwie ignoriert in so einer Podcast-Folge.
Genau, also das war jetzt, ich bin dieses Jahr, glaube ich, 3 Sprints gefahren und 2 davon waren in Kopenhagen. Also die anderen Sprints bin ich halt angefahren so und 3-mal bin ich für mich selber gefahren. Jetzt 2-mal im Rahmen der Dänemark-Rundfahrt, da bin ich einmal 6., einmal 2. geworden und dann im Rahmen von diesem Kopenhagen-Sprint, da war ich auch 6. Und es ist schon eine richtig krasse Rennradsportnation, also nicht nur dieses typische Citybike-Gefahren, was man aus Kopenhagen kennt, sondern die Leute haben schon richtig Bock auf Radsport, was man zum Beispiel auch daran merkt. Mein Teamkollege Matthias Norsgaard ist ja jetzt im internationalen Radsport kann man, glaube ich, fairerweise sagen, kein Star. Mhm. Also ich denke, in der Szene kennt ihn jeder, das ist ja auch ein auffälliger Fahrer und der macht gute Helferdienste und so, auffällig auch durch seine Größe, der ist noch größer als ich.
Ist der damals so spektakulär in die Pfütze gefallen ist bei der Weltmeisterschaft in, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, die Kenner werden sich erinnern.
Ja.
Bist du dir sicher?
Doch, das ist, nicht? Nee, bin ich mir sehr, sehr sicher, das war beim, müsste Norsgaard gewesen sein. War das nicht
der Price Peterson?
Oh doch, du hast recht, Tobi, ja. Du hast recht.
Ja, du wirst so Fake News erzählen, ey.
Das ist so gut, dass wir
hier. Mit so einer Überzeugung erzählt er das immer.
Ja, ich war mir aber zu
Zuhörer
aufgepasst. Aber ich war mir zu
Hörer. Richard Weinzheimer, Tobias Knauf und Max Walscher sind verifiziert, ne? Ist klar.
Das ist
hier von unserer Hosting-Plattform her jeder Satz abgenommen mit einem blauen Haken. Richard Weinzheimer hingegen immer mit so einer grünen Wellenlinie
im Audiotranskript. Wir haben hier den meisten anderen Medien eine Sache voraus und zwar kriegen wir den Faktencheck meistens direkt in der Folge. Das ist super.
Ja.
Aber weißt du, ich verliere mich halt in der Überschwänglichkeit, wisst ihr? Deswegen, also ich bin immer mit Vorsicht zu genießen, aber jetzt geht's weiter.
Ja, aber Norsgaard auch guter Zeitfahrer, war mal dänischer Meister am Zeitfahren so. Und der hat ein Buch rausgebracht. Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Ja, genau, also das ist jetzt schon mal ein ganz, ganz guter Marker, dass das im internationalen Fachpublikum schon, sagen wir mal, nicht so ganz weit verbreitet ist. Und der hat mir gesagt, er ist seit mehreren Wochen in den Top 3 der dänischen Bestsellerliste.
Alter, das ist ja quasi deutsche Spiegel-Bestseller-Autor sozusagen.
Ja, also ja, ich weiß nicht, wie das technisch ist, ob man sich Bestseller-Autor nur nennen darf, wenn man da wirklich auf Platz 1 mal war, aber anyway, also unter den Top 3 ist schon crazy, oder?
Ja, finde ich total, aber was hat er denn geschrieben? Also so ein versexten Strandroman oder für den Sommer, was Feines zum Schmökern oder eher so was Sportliches?
Ein Radsport-Krimi.
Ja, ich wollte jetzt auch gerade sagen, weil hier zum Beispiel der Christoph Kramer, hier dieser Ex-Fußballprofi, der hat ja so auch ein Buch geschrieben, da war das auf einmal so ein Sommerroman.
Was? Nein.
Doch, das hat gar nichts mit Sport zu tun. Also geht's gar nicht um Fußball, es ist so ein Sommerroman einfach.
Das wusste ich nicht.
Ja,
ich wusste, dass er ein Buch geschrieben hat, aber aber das ist schon so ein bisschen autobiografisch, oder?
Ja, es ist autobiografisch angehaucht, das auf jeden Fall. Aber also, die Hauptperson spielt auch Fußball und das ist offensichtlich er. Aber
ist doch so eine Kindheitsgeschichte.
Ja, genau. Und deswegen frage ich mich natürlich, hast du mal nachgefragt oder weißt du, worüber er geschrieben hat? Weil nicht.
Nee, also er schreibt da schon über sein, also es ist wirklich ein. Ja, jetzt, ich weiß nicht, ob man, was
kannst du, dazu? Kannst du das Ding nicht so Martin Luther-mäßig übersetzen ins Deutsche? So, weißt du, wie die Bibel?
Ich erst mal schön zur Schlosskirche zu Württemberg.
Da würde ich jetzt auch nochmal ganz, hat Martin Luther die Bibel auf Deutsch übersetzt, Tobi? Da würde ich mich ja auch als Faktencheck jetzt nochmal melden. Ist das so? Ja?
Ja, Digga, das Neue Testament, oder?
Ich komme nur aus, ich komme aus einem katholischen Haushalt, mit den Evangelischen kenne ich mich persönlich gar nicht aus.
Boah, dünnes Eis hier.
Das ist ganz dünnes Eis.
Hey, also da wäre ich mir jetzt relativ sicher, dass Martin Luther von Latein ins Deutsche übersetzt
Jungs,
hat.
Wir müssen ganz schnell weg von hier. Wieder zurück, wieder zurück zu Norsgaard. Okay.
Ja, so. Jedenfalls, er hat ein Radsportbuch geschrieben, ja.
Okay.
Also mit ganz konkreten radsportlichen World-Tour-Inhalten.
Okay.
Also hat er auch selber einen Podcast mit Anders Mielke, das wisst ihr bestimmt.
Ja, das weiß ich.
Genau, und dadurch ist er auf jeden Fall auch, ja, also ich sag mal so in dänischen Medien in Bezug auf Radsport findet er schon überdurchschnittlich statt, was auch so Dinge angeht wie Experte sein oder sowas.
Okay, ja,
aber
Tobi.
Dass die Dänen Radsport begeistert sind, auch Straßenradsport, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, ich weiß, dass Yves Lampaert den Prolog gewonnen hat. In Dänemark und
das war geil.
Wisst ihr noch, was da los war?
Alter.
Oder wenn, als Jonas Vingegaard in Gelb nach Hause gekommen ist, da auf diesem Platz, das war ja.
Wie viele Millionen Einwohner hat Dänemark? Irgendwie so 5, 6, 7 Millionen oder sowas um den Dreh?
Boah, ich würde jetzt einfach mal tippen 8, aber wir googeln mal parallel.
Ich würde sagen, fast das Doppelte, 16.
Echt? So groß? Also das ist, wir bewegen uns hier wirklich durchgehend auf dünnem Eis zu Beginn dieser Podcast-Folge. Aber das ist ja dann auch so, ich weiß nicht, ob ihr erinnert euch da mit Sicherheit genauso.
1. Mai 2025, 6 Millionen.
6 Millionen, Millionen. Oh, da war ich ja gut. Ha, von wegen hier, ich sage immer nur irgendwelche Lügen, habe ich auch mal was richtig gehabt. Eure eigene Jugend und gerne auch mal, als wenn Jugendfahrer uns zuhören sollten, würde mich interessieren, die Dänen waren halt auch immer krass in den Nachwuchsklassen. Also es gab halt immer so drei übermenschliche Dänen, die halt einfach alles komplett auseinandergenommen haben. Unter anderem dann also Mats Pedersen müsste 94er Jahrgang. Das heißt, der war dann immer quasi eine Klasse über mir.
Und ich wurde immer von Michael Wallgren und Magnus Kort Nielsen verprügelt.
Ah, geil. Max, wer war es bei dir? Dann auch, die beiden. Auch, ja.
Ja, also ich kann mich auch noch erinnern, der ist dann tatsächlich als Straßenprofi nie so gut gewesen, aber der war in der U23 krass, dieser Omnium-Fahrer Lasse Norman Hansen, der war
Und der jetzt Gravel fährt, Europameister, Matswitz Schmidt.
Stimmt.
Der müsste auch noch so mein Jahrgang sein.
Der war auch gut in der U23 und der Lasse Norman Hansen, der war irgendwie schon mit 18, 19 oder sowas Olympiasieger und auf der Straße hat nicht so ganz den Durchbruch geschafft, aber der war sehr gut, ja.
Ich möchte noch, also jetzt sind wir eh schon bei der Dänemark-Rundfahrt, dann lasst uns chronologisch bleiben, bevor wir zu der Frauentour wechseln, wo wir unseren Außenreporter im Einsatz hatten. Ich habe zwei Sachen, die mir bei der Dänemark-Rundfahrt, die übrigens wirklich so eine richtig schöne Rundfahrt so zum Weggucken ist. Also es ist irgendwie so, abseits vom großen Trubel der Tour, ist das so die bodenständige Art, Radsport zu gucken, hatte ich irgendwie unter der Woche so ein bisschen das Gefühl. War geil. Und zwar gab es auf der vorletzten Etappe, das müsste dann Etappe 4 gewesen sein, Max, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja.
Die wurde gewonnen von Storm Ingebrigtsen, also ein Norweger, und zwar im Solo. Und ich habe mir das angeguckt, bevor ich in die Kommentare gegangen bin, und dachte mir die ganze Zeit schon so, oh, das Kameramotorrad, das ist aber relativ dicht auch wieder vor dem Kollegen. Und dann war natürlich auch wieder die Kommentarspalte irgendwie voll davon. Und dann habe ich weiß nicht, ob deswegen, aber ich habe ein Podcast-Snippet eingespielt bekommen vom Neuseeländer George Bennett, müsste das gewesen sein. Der saß in einem Podcast und hat da so eine Conspiracy, wie nennt man das, Conspiracy Theory?
Verschwörungstheorie.
Genau, so eine Verschwörungstheorie auch ausgepackt, dass er glaubt, dass die jeweiligen Rennveranstalter, hat er auch nochmal auf diesen, auf den Aufreger beim Giro, wo du dich auch geäußert hattest, Max, angespielt, dass die Rennveranstalter auch das bewusst einsetzen, um Etappen sozusagen auch spannender oder weniger spannend zu machen, wenn sie das Gefühl haben, sie müssten da jetzt mal so ein bisschen eingreifen. Da fand ich auch ein wilder Take, aber dachte ich mir, ja, so weit hergeholt ist das ja eigentlich gar nicht.
Ja, ich finde das gar keinen wilden Take.
Nee, also ich habe es auch schon
halt so
in Bulgarien erlebt. Da haben die auch nichts gerissen, die Bulgaren quasi. Und ich weiß von einem deutschen Fahrer, Johannes Haider, der war vorne in der Spitzengruppe. Die hatten dann so 4 Minuten Vorsprung. Und der hat erzählt, der bulgarische Meister war dann am Kommissärauto.
Was?
Klinke ist einfach an der Spitzengruppe vorbei und er ist dann auch solo angekommen. Und der ist dann einfach am Auto an der Spitzengruppe vorbeigefahren, hängend.
Aber jetzt mal ganz im Ernst. Also ich bin ja jetzt.
Wobei man da jetzt ganz klar, muss ich ganz kurz sagen, ne?
Gibt's auch also Unterschiede. Nicht,
also das passiert jetzt nicht bei einem.
Nee, da nicht.
Bei einem Profirennen.
Ja, aber denkt ihr, dass jetzt zum Beispiel bei der Dänemark-Rundfahrt, dass dann der Veranstalter dann. Also ich glaube ja persönlich immer weniger an Verschwörungen als an so Einzelentscheidungen. Ich glaube halt, da sitzt dann halt irgendein Skandinavier im Führungsfahrzeug. Und ich kenne das selber auch irgendwie so beim Rundstreckenrennen, wenn irgendein Kumpel von dir im Führungsfahrzeug sitzt und du bist zufälligerweise in der Spitzengruppe, da wird aber die Kurve auch mal ein bisschen langsamer angebremst. Wisst ihr, was ich meine? Also dass das eher so persönliche Verbindungen sind und dass dann der Abstand vielleicht, dass man sich dann mal gekonnt verschaltet. So, sag ich jetzt mal. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass der Veranstalter, außer jetzt vielleicht, das soll jetzt auch nicht irgendwie falsch klingen, aber es gibt ja schon so Länder, wo sowas verhäuft auftritt, solche Vorfälle. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass auf dem Niveau wie der Dänemark-Rundfahrt da irgendwie jemand sitzt und sagt, ja, falls ein Skandinavier, weil er ist ja sogar in Anführungszeichen nur Norweger, der Storm Ingebrigtsen, und nicht mal Däne, dass die dann sagen, ja, wenn ein Skandinavier vorne ist, dann fahren wir da mal mit weniger Abstand als bei einem, weiß ich nicht, Südamerikaner. Ja,
das ist natürlich jetzt auch komplett spekulativ weiß ich auch gar nicht, ob man da jetzt zu sehr reingehen sollte, aber grundsätzlich muss ich schon dem George Bennett dazu stimmen, dass es Situationen geben kann, wo man sich wundert, warum das denn jetzt wohl so gemacht wurde.
Mhm.
Also, ich meine, er hat es ja selber in dem Snippet, ich habe das auch gesehen, hat er ja die Giro-Etappe reingebracht in Mailand, bei der ich da dieses Eurosport-Interview gegeben habe, und müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, hatten wir ja damals drüber geredet, aber das kam mir dann auch schon sehr komisch vor.
Mhm. Ja gut, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, aber die Verschwörung steht jetzt im Raum. Ich find's,
aber es ist halt nach wie vor das, also problematisch ist einfach nach wie vor, ob es jetzt dann zum Vorteil, Nachteil, wie auch ja, immer ja. ist. Also ich meine, jetzt auf der letzten Etappe sind wir halt auch auf einem winkligen Parcours nochmal über 50 km/h im Schnitt gefahren, was halt auch unter anderem dadurch bedingt war. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt einen Riesenunterschied gemacht hat, aber sowohl vor der Spitzengruppe als auch vor dem Feld waren beide mal ein Kameramotorrad und es war halt einfach saumäßig schnell die ganze Zeit.
Ja.
Und ja, das finde ich halt einfach unnötig. Also
okay, ja.
Aber es war halt auch so beim Giro jetzt nicht nur bei dieser Mailand-Etappe, sondern auch bei einer anderen Etappe, dann bin ich selber auch vorgefahren und habe dem Kameramotorrad so zugewunken, dass es doch jetzt bitte mal weiter wegfahren soll, weil für uns war die Situation gut, dass die Gruppe weg war. Und dann war der Filmende auf dem Kameramotorrad, der Kameramann, war dann richtig so sauer und hat dann so zu mir so zurückgewunken, so, ja, was soll ich denn machen? Und dann denke ich mir, ja, Digga, was sollst du machen? Du sollst halt weiter wegfahren.
Und dann einfach
du sollst
deinem
Fahrer sagen, fahr bitte weiter weg.
Ja, wir haben ja eine Zoom-Funktion an der Kamera, so schwierig ist das.
Ja, oder nicht. Dass man halt einfach versetzt fährt.
Ja, ist echt
so. Weil wenn man einfach so versetzt fährt, dann ist es natürlich so, dass der führende Fahrer aus dem Peloton dann auch gerne mal einen Schlenker auf der Straße fährt und wieder hinter das Kameramotorrad hinfährt. Aber aus eigener Erfahrung, wenn ich selber hinterher gefahren bin, kann ich halt auch sagen, man macht das jetzt nicht, dass man fünfmal die Fahrspur wechselt, wenn das Motorrad auch fünfmal wechselt, sondern irgendwann wird es halt lächerlich. Und dann merkt man so, ja, okay, das Motorrad will halt offensichtlich nicht, dass ich hinter dem fahre. Das muss ich jetzt halt akzeptieren. Ansonsten geht das Spiel die ganze Zeit weiter. Man fährt nur noch Schlangenlinien.
Ja, ja, voll, voll. Neben diesen inhaltlichen Sachen im Rennen, Max, habe ich extra nicht nachgefragt die ganze Woche, aber habe es mir natürlich aufgeschrieben. Vor dem Start der Dänemark-Rundfahrt war das Team Little Track Kaffee trinken. Und musste die Fahrradschuhe ausziehen. Was war da denn los?
Ja, also die Skandinavier, die sind ja doch auch ein besonderes Völkchen, ne?
Ja.
Und der Tim Thorn-Teutenberg, der ist sehr, sehr gut darin, gute Kaffeespots rauszufinden. Da hat er ein Händchen für.
Mhm. Hier Gen Z, oder? Die sind mit dem Handy groß geworden.
Ja, ja, der hat auf jeden Fall einen anderen Zugang zum Scroll-Daumen, sag ich mal so. Und dann hat er uns dann zielsicher wieder zu einer guten Location gelotst. Und dann kam er da rein und haben dann festgestellt, ui, hier ist Kaffee wohl eher so das Nebenprogramm, sondern da geht's dann eher um so Brunch oder auch mal ein feines Mittagessen und so. Und Fahrradklamotten waren da gar nicht so oft vertreten.
Mhm.
Und dann hat uns der ich weiß jetzt nicht, ob das der Besitzer war oder einfach ein Angestellter, hat uns auf jeden Fall mit einer sehr nordisch kühlen Art darauf hingewiesen, dass wir auf gar keinen Fall mit Schuhen das betreten zu haben, das Lokal.
Das klingt nach gehoben. Was hat der Kaffee gekostet? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ich glaube so knapp 7 Euro oder so.
Oh, herrlich. Da schmeckt jeder Schluck nochmal besonders gut, wenn man weiß, oh, wieder ein Euro und noch ein Euro. Schön weggeschluckt. Aber
ja, da darf man ganz drüber nachdenken. Ja, ja, war aber lecker.
Ist ja auch nebensächlich. Tim Thorn-Teutenberg, muss man übrigens sagen, also bei der Belgien-Rundfahrt.
Ich hab noch eine Frage, wie ist das mittlerweile, wenn man als Team Kaffee trinken geht, bezahlt dann einer für alle oder jeder einzeln?
Also in dem Fall ist das praktisch wie geskriptet, weil da kann ich jetzt hier gönnerhaft sagen, dass ich bezahlt habe.
Uha, also immer der Topverdiener.
ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob das in der Situation der Fall war, möglicherweise, aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall schon so ein bisschen die Regel, ja.
Ja, gut.
Also wenn man jetzt mit Jonathan Milan Kaffee trinken geht, dann kann man davon ausgehen, dass der bezahlt, ja.
Das ist aber auch so ein bisschen so ein Ding, muss man sagen, im Radsport. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja jetzt diverse ist übertrieben, aber einige Bekannte, die Radprofis geworden sind. Und das ist irgendwie so, dass wenn Bekannte Radprofi werden, kann man sich als Freund darüber freuen, dass man ab dann beim Kaffeestopp immer eingeladen wird. Das ist eine geile
das
Regelung.
Stimmt, ja.
Also das ist wirklich so. Also
ich finde, die Regel sollte man auch eigentlich auf den Hobbybereich ausweiten. Also ne, wenn ihr mit euren Freundinnen oder Freunden Radfahren geht, einer hat zu bezahlen und der am meisten verdient.
Ja, aber das muss man natürlich, aber in Deutschland ist das natürlich sehr verklemmt, ne? Also da würde ich jetzt sagen, ich glaube, im Studentenmilieu wäre das noch in Ordnung. Also als Hiwi verdient man dann, weiß ich, weniger als bei Depot im Verkauf oder sowas. Da muss dann derjenige oder diejenige zahlen. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht.
Ja, und vor allem, ich sag mal, so im Profisport, da kann man ja sich grob denken, wer da wohl am meisten verdienen wird.
Ja, der Erfolgreichste halt. Oder der am längsten dabei ist.
Ja. Aber also ich muss sagen, ich habe das immer als sehr angenehm empfunden. Also ich bin da in diese Kultur ja dann auch so rein sozialisiert worden und also es gibt so zwei Faktoren. Einmal das, was man mutmaßlich so verdient, und dann der zweite Faktor ist, für wen gefahren wurde. Also jetzt zum Beispiel bei der Abschlussetappe sind wir ja für mich gefahren, und da hat sich wirklich leider nicht mehr die Situation ergeben, dass wir am Flughafen nochmal was zusammen gegessen und getrunken hätten, weil wir alle an verschiedenen Terminals waren. Aber da wäre es dann für mich auch klar gewesen, dass ich dann da einen ausgegeben hätte, weil die Mannschaft für mich gearbeitet hätte. Und ja, ansonsten, ja. Also die allermeisten Fahrer halten sich da dran. Ich muss aber auch sagen, da werde ich jetzt keine Namen nennen, aber es gibt auch sehr, sehr gut verdienende Fahrer, die sich dann immer ganz komisch um die Rechnung drücken.
Ja, Nils,
aber Pascal Enghorn goes around, comes around.
Pascal Enghorn wartet immer noch auf seine Rolex, ne? Sage ich an der Stelle.
Das auch, ja, aber what goes around, comes around. Und da kann ich nur sagen, jeder, der meint, die 50 Euro Kaffeerechnung oder so, die wären gut gespartes Geld, würde ich sagen, nein.
Ja, ich möchte jetzt an der Stelle auch, weil sowas kriegt ja auch immer so ein bisschen was, ist schnell so eine dekadente Note. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sämtliche Profis, mit denen ich in meinem Leben trainieren gefahren bin, in 95% der Fälle sogar so zahlen, dass man das nicht mehr mitbekommt, sondern wenn dann halt ein anderer aus der Gruppe sagt, lass mal zahlen oder sowas, dann kommt dann eher so ein, ist schon passiert oder nee, wir können fahren oder sowas. Also das ist schon jetzt nicht so, weil das jetzt gerade vielleicht auch so ein bisschen rüberkam, im Profiteam wird es ähnlich sein, nicht so nach dem Motto, ja, ich bin hier der geilste Gutverdiener, ich zahle jetzt mal für euch armen Schlucker den Kaffee, sondern es ist eher genau das Gegenteil.
Aber also ich meine, was man ja auch ganz klar sagen muss, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass man als World Tour Fahrer in der Regel okay verdient, aber es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass da jeder mit der absolut dicken Kohle nach Hause geht.
Nee, natürlich
nicht. Und ich finde schon, dass man im Radsport auch sagen kann, dass tendenziell ich empfinde das als tendenziell angenehm, dass die Leute nicht ultra geizig sind. Also es gibt natürlich auch solche und solche, aber ich würde jetzt sagen, in meiner persönlichen Bubble ist es so, dass im Radsport tendenziell eher mehr gegönnt wird, was so Ausgeben angeht, auch so, keine Ahnung, auch mal so ein Getränk im Club oder so, als in meiner Nicht-Radsport-Bubble.
Ah, okay. Ja gut, da habe ich jetzt keine persönlichen Erfahrungswerte, aber weil wir jetzt über euer Team generell geredet haben, ich wollte es gerade eben auch schon einwerfen. Ey, Tim Thorn-Teutenberg, ne? Also jetzt so erste Etappe Dänemark-Rundfahrt, war auch krasse Leistung, fand ich, dass er da vorne in der Gruppe mit Wout van Aert war. Ich persönlich bin ja großer Fan, aber ich finde, der Mann, so langsam aber sicher mausert er sich, und ich glaube, so lange müssen wir da nicht mehr auf den ersten Sieg warten. Wäre jetzt einfach mal so ein Call von mir. Finde ich extrem geil. Also ist ein geiler Fahrer, ist glaube ich nicht mit dem größten Motor aller Zeiten gesegnet, aber ist halt einfach ein krasser Rennfahrer. Und also ich freue mich da schon, und nächstes Jahr beim Cycling Manager kaufe ich mir den Mann.
Ja, mit dem Motor weiß ich gar nicht so. Also das habe ich schon öfters mal gehört, aber bin ich jetzt gar nicht so der Meinung. Aber anyway, bei dem Rest stimme ich auf jeden Fall zu, und jetzt auch speziell zwischen ihm und mir gab es vier potenzielle Gelegenheiten, bei denen wir auf Ergebnis hätten fahren können, und ich fand das auch eigentlich, was heißt eigentlich, ich fand das sehr, sehr angenehm, wie da der Umgang zwischen uns war, dass es auch ehrlich ist, dass man einschätzt, wem was besser liegt, und dass wir da auch, finde ich, sehr, sehr gut füreinander und miteinander im Team gearbeitet haben, ist auch nicht selbstverständlich.
Hab trotzdem ein bisschen mit dir mitgelitten, weil der Mann, der sprintet ja so ultra-aero. Also das war auch schon immer sein Markenzeichen auf der Rundstrecke.
Ja, da nächstes Mal einfach mal Oberlenker anfassen.
Genau, Tim. Also da nächsten Sprint anfahrt, mal einfach im Oberlenker anfahren.
Dann gibt's auch einen zweiten Kaffee.
Vielleicht darf er dann den linken Schuh anlassen das nächste Mal im skandinavischen Café.
Ja, weil da muss ich auch ganz kurz zu dem Café, um das abzuwerfen. Ja. Wir sind halt reingegangen und dann hat der Tobias, sag ich schon, ich komme immer durcheinander bei den Schweden. Der Jakob Söderqvist hat dann direkt seine Schuhe bereitwillig ausgezogen, weil dem das komplett egal war. Und ich war dann in so einer sozial awkward Situation, weil ich wusste halt nicht so, ist das doch eigentlich mega komisch. Sollen wir jetzt halt einfach gehen? Ja. Oder bin ich jetzt voll der Snob, dass ich keinen Bock habe, meine Schuhe auszuziehen? Aber ich sag mal so, anhand der Reaktion, die ich dann auf meine Instagram-Story bekommen habe, war ich dann doch so ein bisschen darin bestätigt, dass das schon eher ziemlich komisch ist und dass es auch okay gewesen wäre zu sagen so, ja gut, ist ja nicht schlimm, dann gehen wir halt wieder.
Ja, vor allem muss man ja auch mal sagen, wir wissen ja alle, wie so ein Radschuh riecht, wenn er 2-3 Mal nass geworden ist, ne? Muss man jetzt auch mal sagen.
Ja.
Aber Richard, die neuen Radschuhe, die haben ja so tolles Material und Mesh und atmungsaktiv und so. Das stimmt
aber
nicht
da muss,
mehr so wie früher.
Da muss ich sagen, das habe ich noch nicht so richtig den Zusammenhang rausgefunden, weil es gibt wirklich Schuhe, die riechen viel mehr als andere.
Definitiv. Habe ich auch, also ist wirklich so. Meine Mountainbike-Schuhe zum Beispiel, die stinken irgendwie gar nicht, obwohl die total oft nass geworden sind. Aber meine Rennradschuhe, die mocken wie die Sau.
Ja, das scheint aber bei den Herstellern gar kein Faktor zu sein. Aber ganz ehrlich, für mich als Endverbraucher, wenn ich mir den Schuh kaufen würde, das wäre halt ein Riesenfaktor, ob der Ultra stinkt oder nicht.
Echt?
Das wäre eigentlich damals.
Wisst ihr noch, dass ich die Also, ich würde übrigens wirklich sagen, dass Amnesty International mal bei einer Sache einschreiten muss. Und zwar als.
Nächtliche Dopingkontrollen und?
Ja, und ebenso wichtig. Und zwar Kontinentalradsportler, die in so Kampagnie-Hotels in Frankreich Rundfahrt sind, 7 Tage. Und auf 5 Etappen regnet es und diese Zimmer sind ja, die bestehen ja so aus einer Plastikkabine, so würde ich sagen so 4,5 Quadratmeter mit 2 Betten und dann einen Teamkollegen, der nichts Besseres zu tun hat, als seine Schuhe nach jeder Etappe trocken zu föhnen und dann dieser Geruch von diesem Föhn, der diese widerlich stinkenden Schuhe so erhitzt und dann verbranntes Gummi mit diesem Fußgestank und das hängt dann halt einfach über 7 Tage Rundfahrt in diesen kleinen Räumen und da muss wirklich mal was gemacht werden. Da soll hier der Trump mit seinem Friedensrad, da muss er da auch mal einsteigen, ey. Also da muss man wirklich mal drauf schauen.
Ja, aber erinnert ihr euch noch an das Team Georgs?
Da ja, der, ja, mit Juan José Cobo.
Ja, der fast die Vuelta gewonnen, wurde dann doch irgendwie
im Nachhinein geblitzt.
Georgs stand doch immer hier für der Schuh, der atmet. Die hätten noch mal richtig geile so Georgs-Radschuhe rausbringen können mit Klettverschluss oder so.
Ja, Georgs hat aber irgendwie ein schlechtes Image, ne? Ist nicht mehr so ein Ding, oder? Wurden so ein bisschen von Skechers, würde ich sagen, überrollt. Also ich kenne mich jetzt nicht so aus auf dem Schuhmarkt, aber es wäre jetzt so meine Beobachtung. Von
ja, alle Schuhfirmen. CCC ist auch raus aus dem Radsport. Hat sich nicht gelohnt.
Nee, hat sich wirklich nicht gelohnt.
Das war aber auch ein windiges Unternehmen.
Naja,
CCC?
Weiß ich gar nicht. Kenn ich mich nicht
so. Ich weiß immer nur, dass der Inhaber von CCC, der hatte in Polen seine eigene Rundfahrt. Kurs Cyclist Solidarność oder kurz Grodi genannt. Und der wollte halt immer den besten Blick haben und der hatte halt dann, weil es ja seine Rundfahrt ist, hat er halt auch so offizielle Aufkleber gehabt und dann ist er immer dann mit seinem Porsche Panamera durchs Feld gehackt, um dann halt immer das Rennen so zu gucken. Und ich glaube, wenn er ein gutes Geschäftsjahr hatte, dann hat er auch manchmal den Helikopter einfach genommen, um sich das Rennen anzugucken.
Hey, spricht alles.
Und irgendwann hat er sich halt gedacht, von Conti, CCC macht er dann mal, ich glaube, die waren sogar World Tour, ne?
Junge, die hatten Greg van Avermaet einfach.
Die hatten Greg van Avermaet, ja. Jonas Koch hatten sie auch.
Jonas Koch hatten sie auch, ja. War kein schlechtes Team.
Jan Tratnik.
Stimmt, ist auch da. Also
polnischer Volksheld, Marek Rutkiewicz. Das war auch immer geil. Ey, wenn du da mit im Feld hochgefahren bist, die Polen immer Marek.
Die waren die Letzten, die dieses unfassbar hässliche Orange im Peloton hochgehalten haben. Was eine Zeit
lang. Das gibt's noch. Das habe ich letztes Jahr bei der TMP-Tour wieder gesehen. CCC Orange bei den Jugendfahrerin Nationalmannschaft Polen. Die tragen das wieder. Richtig geil.
Finde ich gut.
Flashbacks
Retro. Also man muss nur lange genug warten, dann wird das wieder cool. Letzter Take von mir zur Dänemark-Rundfahrt. Und zwar hat mich der Auftritt von Wout van Aert extrem an seine Tour de France damals erinnert, wo er in Gelb so abrasiert hat. Weil die Fahrweise natürlich auf einem bisschen niedrigeren Niveau war jetzt halt nicht die Tour und war nicht das gelbe Trikot, sondern das grün ist das Führungstrikot, glaube ich, bei der Dänemark-Rundfahrt, gell? Ist das richtig?
So leichtes Blau. Grün ist das Sprint.
Ich auch gesagt, Blau
okay.
Das durch meine Lesebrille.
Ja, dann habe ich das falsch im Kopf. Wie so einiges. Aber, also ist auf jeden Fall brutal gefahren jetzt nach seiner Verletzung. Und ich habe mich...
Das fand ich eh im Vorfeld so, ja gut, er war vielleicht nicht topfit, aber er hat bei der Dauphiné trotzdem einen Sprint gewonnen.
Ja, ich hatte gut, den auch.
Und danach hat sich der Arm halt irgendwie nochmal mehr entzündet und so. Ja. Aber alle haben da so 3 Tage lang, Wout van Aert ist nicht in Form, er ist nicht in Form. 4. Etappe. Gewinnt er halt. Ja,
aber ich glaube, da musste doch nochmal irgendwie so ein Eingriff durchgeführt werden.
Ja, 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 ja. Also, das schon. Aber ich fand es trotzdem witzig, dass alle irgendwie von fehlender Form bei Wout van Aert gesprochen haben und er gewinnt halt trotzdem einen World Tour Sprint. Mhm. Mit Entzündung im Arm.
Ja, und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, auch da war ja Quinn Simmons war ja zu Gast bei Geraint Thomas und Luke Rowe im Podcast und hat sich da irgendwie auch nochmal geäußert über dieses Jahr, wo er mit Wout van Aert, wo Wout im gelben Trikot einfach nur aus Jux und Dollerei gefühlt, irgendwie so 100 Kilometer das gesamte Feld von vorne Volley genommen hat. Max, in dem Jahr bist du auch Tour gefahren mit Wout, ne?
Ja.
Ja. Und hat er auch nochmal irgendwie berichtet, wie crazy das eigentlich war, wie der da gefahren ist in dem Jahr. Und da hat er ja auch in dem Jahr hat er das Zeitfahren gewonnen auf der Champs-Élysées und am Ventoux, ne?
Mhm.
Genau. Und ich habe mich dann gefragt, warum ich eigentlich kein Wout van Aert-Fan bin. Also das ist jetzt so, ich bewundere den, das ist für mich auch ein geiler Fahrer, ich finde ihn auch cool, aber woran liegt das, dass man, weil im Endeffekt bringt er eigentlich alles mit, was ein Fahrer oder eine Fahrerin mitbringen muss, die man irgendwie bewundert und wo man halt Ultra-Fan ist. Der bringt viele Rückschläge mit, ist grundsätzlich immer total humble in den Interviews und gibt sich, würde ich sagen, ja, als normaler Typ, das ist jetzt wieder irgendwie abgehoben oder sonst irgendwas, feiert spektakuläre Siege und ich hab's mich wirklich gefragt, warum wird man von manchen Fahrern einfach so Ultra-Fan? Und manche bewundert man einfach nur für ihre Leistungen. Woran liegt das?
Ich glaube, es ist ganz viel unterschwellig, was so die Persönlichkeit angeht. Und ohne den muss man ja jetzt noch nicht mal in irgendeiner Form unsympathisch finden, jetzt aus deiner Position rausgesprochen, sondern da sind bestimmt einfach irgendwelche Sachen, wo du sagst, ohne dass man das so ganz klar benennen kann, spricht mich das einfach nie so sehr an.
Das, vielleicht ja, einfach die Situation, Cross-Weltmeisterschaft, Van der Poel 4-mal platt. Und am Ende wird Wout van Aert Weltmeister auf seinen grünen Traktorreifen. Und du hast halt dann so sehr mitgelitten mit Van der Poel, dass er nicht gewonnen hat und in Tränen ausgebrochen ist, weil du mit dem halt irgendwie eine parasoziale Bindung hast, keine Ahnung was.
Ja, wahrscheinlich ist es.
Und dann hast du unter Tobi. Ja, wir waren sogar gucken. Und dann hast du irgendwie unterschwellig, hast du halt den Besieger halt irgendwie anders abgespeichert in deinem wirren Kopf.
Ja, vielleicht, weil man sich auch im Zweikampf irgendwie so für einen entscheiden muss. Ich habe auch Leute in meinem Freundeskreis, die begrüße Josh zum Beispiel, der ist totaler Wout van Aert-Fan und ist gar nicht so Van der Poel.
Ja, gut. Der ist auch die Nummer 1 in Belgien im Radsport. Also da kann Remco nicht gegen ankommen.
Ist das so?
Ja, würde ich sagen. Also wenn man Belgier fragt, ja, was ich auch regelmäßig getan habe, dann ist Wout schon der krasseste.
Ah, krass, weil ich habe jetzt irgendwie immer
so was. Er hat jetzt auch so ein geiles Fan-Ding, ne, mit dem Mobilfunkanbieter.
Ja, aber das ist nix.
Ja.
Da muss er nochmal.
Das ist nix.
Nee, das ist nix.
Ja, du kannst da voll sparen, wenn der ein Monument gewinnt. Dann kriegst du irgendwie 30 Gigabyte extra und so.
Echt geil. Jetzt?
Ja, das ist so ein Staffelungsding. Aber, du kannst halt einen Vertrag mit Wout van Aert Handy abschließen oder SIM-Karte. Und,
aber woher weißt du das? Also hast du dir das übersetzt oder verstehst du das, wenn er da auf Belgisch
irgendwas macht? Da gab es so internationale Artikel zu.
Gab's, ja, aber das war, keine Ahnung, das war irgendwie auch so ein Instagram-Post. Und da gab es halt so verschiedene Staffelungen. Und je nachdem, wie erfolgreich
das Basismodell heißt Sprint, ja. Der Premium-Plan heißt Monument.
Ja. da habe ich zwei Sachen zu. Also erstens habe ich gedacht, als ich die ersten beiden Videos davon gesehen habe, dass sein Account gehackt worden ist. Weil ich fand das irgendwie random. Der war da irgendwo im Höhentrainingslager auf irgendeinem Berg und hat dann einfach so One-Take-mäßig so ein Selfie-Video aufgenommen. Aber gut, das dazu. Und zweitens, wo ihr das gerade hier
so mit bei uns E-Plus kämpft so 20 Jahre lang ums Überleben und Wout van Aert macht einfach seine eigene Mobilfunkanbieter auf.
Ja, genau.
Also der wird da hier irgendwo dranhängen, ne? Keine Ahnung was, aber ich fand es trotzdem witzig.
Ist das nicht irgendwie Telenet oder so? Also das ist ja, die machen ja auch Cross-Sport, Telenet, Super Prestige gab es früher und der hat da irgendwie irgendeine Verbindung zu.
Ja, keine Ahnung, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, aber wo du gerade angesprochen hast, Tobi, dass da quasi man irgendwie einen Rabatt kriegt, wenn er ein Monument gewinnt oder so. Habt ihr von dem Streit Lidl versus Aldi mitbekommen?
Nee.
Also passt auf, ich hole euch kurz ab. Es ist ja so, es gibt ja die Lidl Plus App und mit der Lidl Plus App kann man ja sparen beim Einkaufen. Also da kannst du ja so Punkte sammeln. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber Tobi, du bist glaube ich, du hast das Ding irgendwie,
da kann man sparen. Ich habe Lidl Plus App, weil ich dann einfach jedes Mal, wenn ich dieses Geräusch höre, denke ich mir, ich unterstütze damit Max Walscheid und Ricarda Bauernfeind. Und deswegen habe ich da einfach mal ein gutes Gefühl.
Ja, okay, also ich habe sie nicht.
Und ich habe auch schon mal eine Packung Tiefkühlbrezeln irgendwie, glaube ich, rabattiert bekommen. Das war geil.
Ja, herrlich. Also ich habe sie nicht, deswegen ist hier quasi ausgleichende Gerechtigkeit. Aber man kann auf jeden Fall mit dieser App sparen. Das wiederum hat Aldi in einer plakatierten also in so einer Plakatkampagne irgendwie aufgegriffen und macht jetzt irgendwie so ganz großflächig Werbung damit, dass man bei ihnen auch ohne App sparen kann. Das wiederum hat dann Lidl als persönlichen, oder die Marketingabteilung von Lidl als persönlichen Angriff wahrgenommen und hat dann wiederum so ihrerseits Anzeigen geschaltet, denen sie irgendwie so sagen, ja, bevor ihr über Apps irgendwie urteilt, hebt erstmal die Nord-Süd-Trennung auf, so nach dem Motto. Irgendwie so.
Großes Fass auf.
Und jetzt habe ich mir gedacht, also Lidl hat ja schon ein Radsportteam, das kann man ja auch auf der Straße klären, ne? Sowas. Also liebes Aldi-Marketing-Team, vielleicht einfach mal ein Team gründen. Nicht hier nur im Internet schießen, das können viele. Auch mal für den deutschen Radsport was machen, Team aufbauen. Und da
zwei Teams, Aldi Nord und Aldi Süd.
Du meinst, dass dann gibt es einen deutschen Supermarkt
und
Dreikampf?
Ein österreichisches Team.
Nee,
da
müsste ja Lidl ja auch noch Kaufland aufmachen und sowas. Das ist ja Quatsch.
Und
dann
Penny
zu viel.
Nee, Penny
ist Rewe.
Nee, Penny gehört zu Rewe.
Das heißt, unser Demo-Team heißt ein Kaufland.
Das ist ja schon geil. Das ist ja voll smart.
Ja,
da weiß doch jeder so.
Ja. Aber vielleicht, ich habe mir gedacht, also da könnte man ja dann auch, dann kann man das.
Mit hier Kaufland, mit Knossi als sportlichen Leiter.
Oh ja.
Jeden Tag Alge.
Ich denke, da werden die.
Wirbt der für Kaufland oder was?
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Habe ich auch schon irgendwie gesehen. Ja, anyway, war nur so eine Idee von mir, ne? Also, falls Aldi den Wettkampf auf die Straße packen möchte.
Ich hab gesehen, dass Aldi so ein YouTube-Format gemacht hat. Mit Race on a Budget.
Ja, die
also
sind
so
auch
im
Radsport.
Radsport. Ja. Aber irgendwie habe ich den View-Zahlen habe ich nicht so getraut. Also, da waren so 8 Milliarden Views und dann so 3 Kommentare unter dem Video. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. So. Werbung.
Partner der heutigen Folge ist die Firma Bike24. Jungs, was meint ihr? Bike24, ist das überhaupt noch eine Marke, die man im Radsportkosmos erklären muss?
Würde ich jetzt einfach mal selbstbewusst sagen, nein, muss man nicht. Mindestens 99,9% der Radsportbegeisterten haben Bike24 schon mal besucht, um sich Socken, Fahrräder, Anbauteile, Zubehör, Accessoires einzukaufen. Und auch ich habe überdurchschnittlich viel Zeit auf der Sockensuchseite verbracht, denn hier habe ich vor allem als Juniorenfahrer immer nach weißen Socken ohne Beschriftung gesucht. Hat ziemlich lange gedauert, weil das sehr selten ist, aber wie so häufig auf Bike24 bin ich am Ende natürlich fündig geworden.
Socken ohne Branding, sehr, sehr wichtig. Darum soll es heute aber nicht gehen, sondern es geht um den Sale von Bike24, denn die haben aktuell 3.500 Bikes im Angebot mit bis zu 50% Rabatt. Da gibt es Rennräder, Gravelbikes und MTBs, von allem ist was dabei, inklusive der Replika-Version von meinem Arbeitsgerät. Und als Technikbegeisterter mag ich natürlich besonders gerne, dass Bike24 die Räder von dem Verkauf nochmal komplett bei sich durchcheckt. Denn da werden alle Schrauben auf das korrekte Drehmoment geprüft, die Bremse nach der Funktion getestet. Und wenn man eine elektronische Schaltung hat, wird auch hier nochmal auf sämtliche Systemfunktionen hin geprüft und Updates eingespielt, falls das notwendig sein sollte. Dann passt eigentlich so ziemlich alles. Und zu Hause muss man dann nur noch den Lenker festschrauben, den Sattel in die richtige Höhe bringen, Pedale ranmachen und ab geht's.
Okay, also ich kann mir sicher sein, dass alles fachgerecht montiert worden ist, aber trotzdem gibt's ja für viele Menschen immer noch eine Hürde, online zu kaufen, weil man einfach ja einen direkten Ansprechpartner vor Ort haben will, jemanden, der vielleicht mal über die Sitzposition drüber guckt. Und ich habe ja gehört, dass sich Bike24 da auch was einfallen lassen hat.
Richard, das hast du ganz richtig gehört, denn bei Bike24 gibt es jetzt das Collect und Ride. Das heißt, es gibt 7 Partnerstandorte, wo die Fahrräder von Bike24, die du bestellt hast, dann hingeschickt werden. Und die werden dann vor Ort für dich zusammengebaut. Das heißt, Lenker, Sattel wird montiert, Pedale angeschraubt. Und wenn man dann eben einen Termin zur Abholung ausmacht, dann kriegt man auch ein kleines Bike-Fitting, kann das Fahrrad nochmal Probe fahren und kann sich wirklich sicher sein, dass der Online-Fahrradkauf genauso abläuft wie im stationären Handel. Und das Ganze kostet auch nicht mehr. Das kostet genauso viel wie die Lieferung nach Hause. Und für alle, die sich halt ein bisschen unsicher sind oder vielleicht gerade neu mit dem Radfahren anfangen, und sich ja eben nicht trauen, das Fahrrad online zu bestellen, ist das doch eine gute Gelegenheit, um mit dem Radfahren anzufangen.
Weitere Informationen findet ihr wie immer in den Podcast-Shownotes oder ihr geht einfach auf bike24.de. Da findet ihr den Sale prominent auf der Startseite und auch weitere Informationen zu Collect und Ride. Werbung Ende. Weg davon, Jungs, ich sag euch nur eine Überschrift. Dylan war da. Was könnte ich damit wohl gemeint haben?
Habe ich auch gesehen. Ja. Tobias Knaup war auch da.
Also richtig. Dylan und Tobias waren da. Tour de France Femme hat am Samstag, ich glaube, das 1.8. müsste es gewesen sein, im wunderschönen Lausanne angefangen. Und Tobi, du bist hingefahren mit dem Rad.
Ich bin hingefahren. Mittwoch bin ich losgefahren mit Sack und Pack, mit dem Gravelbike, weil ich damals im Trainingslager, ich glaube, es hat es nicht ins Video reingeschafft, aber ich habe Liane im Outro in der Verabschiedung gefragt: Liane, du hast einen Wunsch frei, zu welchem Rennen sollen wir kommen und dich supporten? Richard war in dem Moment hinter der Kamera und dann hat sie gesagt, komm doch zur Tour de France nach Lausanne in die Schweiz. Und das habe ich damit getan und bin meiner Schuldigkeit nachgekommen.
Und deine Anreise hast du jetzt als Videocontent genutzt, oder was?
Ja, man muss das natürlich finanziell ausschlachten.
Ich wollte schon sagen, freiwillig würde ich das nicht machen, bin ich ehrlich.
Aber ich war auch verdammt hart. Also in der Mittagshitze zu fahren, ich weiß nicht, ob ich es so auf Kamera draufgekriegt habe, aber ich war komplett wasted an jedem Supermarkt.
Ja, ich habe immer, das ist ganz witzig, weil Tobi und ich haben ja für den YouTube-Kanal ein Geschäftskonto und da kriege ich immer eine Nachricht, wenn Tobi irgendwo gekauft hat. Und so konnte ich wie so ein FBI-Agent, konnte ich immer nachverfolgen, wo Tobi gerade ist. Und ich dann so, oh, wieder 2,30 Euro bei irgendeinem Coop-Supermarkt, wo er jetzt wohl ist. Und dann habe ich immer nachgeguckt, ah, da ist er. Ja, viel Glück.
Richard, wie so ein richtig nerviger Ehemann, der dann seinem Partner schreibt, so, musste das jetzt sein, der Kauf?
Ja, genau. Tobi, da bitte nochmal nachdenken. Ne? Gibt's auch einen günstiger?
Du warst im Edeka, wären Discounter neben dran gewesen, ne?
Richtig.
Ja, ich war oft beim Lidl. Und da mit der Lidl-App kannst du scannen und dann kriegst du die Quittung, weil das ist ja eine Geschäftsausgabe, die kriegst du dann auf die App geschickt. Und dann hast du diese Zettelwirtschaft nicht beim Bikepacken. Deswegen, ich gehe richtig
gerne. Hast du die in die App gezogen?
Ja, die ist in der App. Und die kann ich dann runterladen und dann aufs Geschäftskonto als Nachweis hier, liebe Grüße ans Finanzamt. Das geht alles wunderbar digital mein Lidl.
Das freut uns doch alle. Ja, jedenfalls hast
du. Tobi, muss ich ganz kurz ins Wort fallen. Ich finde das richtig geil, dass der Tobi so Abrechnungen mag, weil das erleichtert auch wirklich sehr unsere Arbeit als Podcast-Team.
Ja, der Tobi ist wirklich jemand, der liebt einfach die Buchhaltung und wenn da so eine Firma ihm das digital anbietet, da freut er sich.
Ey, das nehme ich mit Geschenk.
Es ist eine ehrliche Freude da.
Wird auch gerne mal was in der Excel-Tabelle eingegeben.
Ja, also mich interessiert jetzt vor allem, wir haben ja gerade eben über den Tourstart in Dänemark gesprochen. Ich würde sagen, davon hat man dann auf jeden Fall in der gesamten Stadt was mitbekommen. Wie ist das jetzt so bei der Tour de France Femme gewesen? Also ich meine, es ist natürlich schon eine deutsche Nummer kleiner als die Tour jetzt der Männer, aber als du dann so da eingefahren bist, also hat man das dann irgendwie, merkt man, dass da Radsportfans wie vor so einer Fußball-WM in der Stadt sind oder merkst du davon gar nichts?
Nee, das merkt man auf jeden Fall. Also da war schon richtig Grand Départ Vibes, viele Hersteller, Marken haben das auch bewusst genutzt, um eben irgendwie Cafés zu mieten oder irgendwelche Spots, dann so Side-Events mit Panel-Talks, was weiß ich, um eben auch den Frauenradsport, der ja ehrlicherweise noch am Anfang steht, auch mehr zu supporten und dem eine größere Plattform zu bieten. Also das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und was ich auch gemerkt habe, also ich bin am Ende, bin ich auch Teile der ersten Etappe quasi reingefahren über die vorletzte Bergwertung.
Deutsche Fabian Wegmann.
Genau, oder Clara Koppenburg. Und ich bin dann die Bergwertung hoch, habe da auch noch eine Message auf die Straße gemalt. Ich hoffe, kriege ich keine Anzeige. Aber da habe ich auch einfach so einen Niederländer getroffen. Jeroen, liebe Grüße an der Stelle. Der halt schon die Männer-Tour de France in seinem kleinen Suzuki Swift da verfolgt hat und die komplette Karre voll mit irgendwelchen Goodies von der Tour de France hat. Geil. Und der hat auch gesagt, ja, ich camp jetzt hier und dann bin ich halt immer weiter die Bergwertung auch noch hochgefahren. Da standen dann halt schon Caravans, Leute, die einfach wild gecampt haben und halt einfach einen Tag vor dem Start halt irgendwie schon da waren. Und in der Stadt selber hast du es natürlich auch gemerkt. Also überall, ich weiß nicht, wie es sonst in Lausanne ist, aber überall, wenn du da warst, hast du durch die Straßen irgendwie Freiläufe suchen hören, weil Leute halt mit dem Rennrad da hingefahren sind, auch wie ich mit Bikepacking und so. Und dann am Tag selbst war halt unten Grand Départ oder auch am Ziel, da war halt die Hölle los. Also so bei den, ich bin dann natürlich auch zu den Bussen, weil ich halt zu Liane hin wollte und ihr quasi nochmal viel Glück wünschen wollte und zeigen wollte, hier, ich habe mein Versprechen eingehalten, ich bin da.
Haben sie dich hingelassen zum Teambus?
Ja, die waren ultra entspannt. Also die anderen Teams, die waren so ein bisschen mehr so beengt, aber Liane, die ist da fröhlich rumgehüpft, hat ja auch ihre Familie und Freunde irgendwie begrüßt.
Die tun mir immer so ein bisschen leid, die Movistar-Mädels, weil die müssen so neongrüne Schuhe, so die haben so da so neongrünen Klettverschluss drauf. Das sagt mir persönlich nicht so zu.
Ja.
Wenn ich diese persönliche Befindlichkeit komplett unnötigerweise mal reinwerfen darf.
Ja, aber ich fand es auch schon interessant, mal so aus der Perspektive, ich kenne es ja eigentlich nur aus der Perspektive, du bist halt irgendwie im, ja nicht im Bus, aber im Karawan oder so hinter der Absperrung, so als Rennfahrer und dieses Abgeiern so 2 Stunden vor Start, dann denke ich mir, also worauf wartet ihr jetzt? Die Sportlerinnen, die sind halt im Bus, da ist klimatisiert. Die werden jetzt nicht rauskommen. Also bringt halt gar nichts davor abzugeiern.
Warst du auch, Tobi, warst du auch im Etappenfinale einmal im Zielbereich irgendwo?
Ja, ich habe da gefrühstückt, da habe ich es mir angeguckt.
Ja, aber das würde mich interessieren. Weil das würde mich interessieren, wie war das im Ziel? Weil ich kann mich daran erinnern, ich bin.
Achso, also das Ziel habe ich nicht live miterlebt, okay. Da war ich ja oben an der Bergwertung. Die war so 30 Kilometer vor Ziel. Und das Finish haben wir uns dann irgendwo im Schatten auf dem Handy angeschaut.
Ja, weil ich erinnere mich, ich bin mal die Tour de l'Ain gefahren, ist ein relativ bekanntes Straßenrennen oder Rundfahrt in Frankreich und das war eine Juniorenrundfahrt und dann die Profis haben nach uns gefinisht und das war dann letzte Etappe und dann haben die Pfleger dann die gekühlten Flaschen in diesen Boxen einfach auf die Straße gestellt, Klappe aufgemacht. Mhm. Junge, und da haben die Leute sich halt komplett drum geschlagen, ne? Also wir als Juniorenfahrer ganz vorne mit dabei, weil wir halt wissen wollten, was die Profis in den Flaschen haben, weil wir dachten, vielleicht fahren wir davon auch schnell. Und das ist Mord und Totschlag, ne?
Ich habe sogar eine Flasche von einer Fahrerin. Caro irgendwas von Aubert. Die hatten mir die an der Bergwertung, hat die mir vor die Füße geschmissen. Ich konnte nichts machen. Da stand Karo und eine 40 drauf. Also ich denke mal, da waren irgendwie 40 Gramm Carbs drin. Ich habe mal kurz genippt und dachte mir, nee, schmeckt nicht.
Da sind mir zu viel Kohlenhydrate drin für Phantom.
Habe ich ausgeschüttet und dann schön mit Schweizer Bergwasser aus so einer Quelle wieder aufgefüllt.
Ja, herrlich. Inhaltlich, erste Etappe, ich muss sagen, ich war ein bisschen traurig, dass Franzi Koch so früh aufgeplatzt ist an dieser einen Bergwertung da. Sie ist natürlich vorher auch irgendwie, also hat gearbeitet. Ja. Aber hätte ich ihr trotzdem, also ich glaube in der Form vom Frühjahr, wäre die da doch mit drüber gegangen. Oder war das, also du, ich meine, du warst ja vor Ort.
Es sah komisch aus.
Es sah also komisch aus, sie sah nicht ganz fit
Liane,
aus.
Ja, bei Liane habe ich dann natürlich später auch erst erfahren, dass sie irgendwie in einem schlechten Moment Defekt hatte. Und das Ziel vom Team natürlich war, irgendwie so viele Fahrerinnen wie möglich bei Marlin Reusser zu halten, um die sicher ohne Zeitverlust ins Ziel zu kriegen, sodass Liane niemanden abgestellt bekommen hat, weil ich habe mir das Finish ja auch quasi angeguckt, bin da mit meinem Rad hochgefahren und meinte so, ja, ganz ehrlich, hier steht Lippert auf die Straße geschrieben als Finale, weil das ist halt ein harter Sprint. Klar, gegen eine Wiebes hätte sie wahrscheinlich keine Chance gehabt, aber Top 5 hätte ich ihr auf jeden Fall in Topform zugetraut.
Ja, Franzi Koch auch, hätte ich auch auf dem Schirm gehabt. Klar, ja, okay, sie ist natürlich in der Helferrolle für Wollering, aber ich glaube, wenn sie damit ankommt, würde die ja vielleicht, die sind schon relativ rigoros. Ne?
Die sahen, also Ich will da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren, aber ich glaube, die haben beide vielleicht irgendwo den Motor überhitzt, um dann quasi ja einmal zu tief gegangen sein bei der Hitze wirklich. Also das, und dann haben die halt den Anschluss verloren aus dem Feld.
Mhm. Ja, also
Janne Lippert gerne noch mal ein bisschen weiter vorne reinfahren. Ich habe dich bei meinem Cycling Manager gekauft.
Ja, ich auch.
Ich auch. Ich habe auch. Haben wir alle 3 Liane gekauft?
Ja, klingt so.
Ich hab noch Tota habe ich noch gekauft. Die war auch schön günstig. War top. Da
die hat erstmal Marleen abgeräumt.
Aber
ich weiß nicht, ob es da extra Punkte vergab, aber dann hat sie auch wieder rangefahren.
Ja, aber ich bin richtig schlecht. Ich bin der Letzte von uns. Max ist managermäßig wieder gut vorne mit dabei. Hast du Wiebes gekauft? Du hast safe Wiebes gekauft, oder?
Ja, natürlich. Ich hatte auf der ersten Etappe hatte ich 1 und 2.
Ja, das ist krass, weil ich habe nämlich...
Ich hatte eigentlich drauf gepokert, dass das Rad wieder zu leicht ist, aber...
Ja, ich habe drauf gepokert, dass die Etappe zu schwer ist. Also ich finde es schon krass, wie die damit hochgekommen ist. Mhm. Und ganz ehrlich, also ich meine, das ist jetzt wirklich der älteste Hut und das, was offensichtlich jeder sieht. Aber ich finde, man kann es schon nochmal aussprechen. Also was die da mit der Damenkonkurrenz macht im Finale, das ist halt schon ganz andere Technik, ne?
Ist schon sehr, sehr krass, ja. Weil... Ich frage mich halt auch, wie sich das anfühlt, zu wissen. Also natürlich jetzt so, wenn man drüber redet, natürlich wird sie sich auch anstrengen und das wird alles hart sein, keine Frage. Aber im Prinzip, sobald man mehr oder weniger halbwegs okay in den letzten Kilometer reinkommt, halt noch aufpassen, nicht hinzufallen und dann irgendwann losfahren.
Ja, die kann, also so wie die, es gab ja zum Beispiel bei der ersten Tour de France, die war doch in den Niederlanden, in, wo wir auch mit Marcel in dieser größeren, in Rotterdam, waren da nicht zwei Etappenfinals? Sprint, die Charlotte Kohl beide gewonnen hat, relativ überraschend gegen Wiebes damals. Das war, glaube ich, so das letzte Jahr, wo sie noch so einigermaßen schlagbar erschien und wo auch mal so eine Balsamo oder sowas ein Massensprint dann noch gewonnen hat. Aber mittlerweile, also die kann, die jetzt der Sprintsieger auf der zweiten Etappe, das war ja nicht mal, das war ja nicht mal ein,
das war ein Altersklassenunterschied.
Genau, das
also
war ja
zwei Altersklassenunterschiede.
Ja, die muss ja nicht mal taktisch besonders klug fahren oder so. Ist ja völlig Latte. Die denkt sich halt, ja gut, also ob ich jetzt 250 oder 150 Meter sprinte, ich habe halt eh direkt so einen Vorsprung, ist mir eigentlich egal, wie lange ich jetzt fahre. Das ist schon...
Weil das Verrückte ist ja auch bei uns oder im Männerradsport ist es ja so, dass das Leadout teilweise schon so hart ist, dass du, also im Idealfall sollte man permanent fähig sein, um über das Leadout drüber zu fahren, aber manchmal wird das Leadout halt einfach so hart gefahren, dass du, ich sag mal, nahezu darauf warten muss, dass der Leadout-Fahrer von sich aus sagt, so, ich höre jetzt auf, bevor man losfährt. Und bei Wiebes ist das ja gar nicht so, sondern da sieht das ja so aus, als würde die die ganze Zeit mit Standgas mitfahren auf dem letzten Kilometer.
Ja,
dann packt sie, dann schaltet sie praktisch von 20% Last auf 100% hoch im Sprint.
Ja.
Und bei den Männern ist das halt so, du bist halt im Leadout schon bei 90% und gehst dann halt nochmal, zwingst dich nochmal für 10, 15 Sekunden auf 100 hochzugehen, so.
Ja, das ist schon,
ja.
Es ist schon völlig, völlig crazy. Ich muss sagen, ich habe gestern Rian Markus die Daumen gedrückt. Sah ja schon ziemlich lange ziemlich gut aus. Also, die ist auf jeden Fall brutal gefahren.
Und da denke ich mir taktisch halt auch, irgendeine Fahrerin von einem Team, nicht SD Works, muss einfach nur aufstehen und mit der mitfahren. Dann sind sie zu zweit und kommen die 100%ig an.
Ja, gut, im Nachhinein
das glaube ich nicht.
Immer easy sagen, ne?
Doch. Also jetzt auch wer wäre denn noch hinterhergefahren?
Hot Take, Tobi. Weiß nicht, ob das jetzt so ein Hot Take ist. Aber ich glaube, dass ganz häufig ein Fahrer, eine Fahrerin schneller ist als zwei. Wenn du einen richtig guten Zeitfahrer vorne hast, also die müssen halt, klar, es gibt so Situationen wie jetzt Pogacar mit Mathieu, dass die beide 100% committed sind. Das ist ja dann klar. Aber ich habe halt das Gefühl, dass häufig, wenn halt Leute zu zweit unterwegs sind, halt beide nicht so komplett in diesen Zeitfahrmodus reinkommen. Und ich meine, erinnert euch, es gibt so viele Einerfluchten, die irgendwie so ganz knapp vorm Ziel geschnappt werden, aber finde ich viel seltener Zweierfluchten.
Ja, aber aus zwei Gründen. Zum einen, weil zwei Leute am Ende oft nicht so gut harmonieren, dann gucken die sich an
und
dann verlieren die im letzten Kilometer noch eine halbe Minute. Das ist das eine, aber das liegt jetzt nicht daran, dass sie keine hohe Pace fahren würden. Und das andere ist, dass das Peloton definitiv den Gedanken im Kopf hat, wenn eine Person vorne rausfährt, sei das ein Mann oder eine Frau einzeln, ja, es ist ja nur einer. Holen wir easy wieder ein. Und bei zwei denkt man schon, ui, jetzt müssen wir aber früher losfahren, härter losfahren und so weiter.
Ja. Aber ich glaube, dass bei SD-Works Pro-Time schon zwischenzeitlich ein bisschen Panik ausgebrochen ist, ne?
Ja.
Also die, haben,
halt
die hätten
der,
die, glaube ich, nicht
bekommen. Bei der Rian-Markus-Situation, da frage ich mich, wenn man jetzt so drauf zurückguckt als Rianne, da stellt man sich doch die Frage, habe ich mich in jedem Moment, in dem ich da alleine draußen war, so maximal gequält, dass es wirklich nicht besser gegangen wäre?
Oh ja, das ist ein guter Gedanke, ja. Weil es hat ja wirklich, wie viel haben gefehlt am Ende? 700, 600, 600 Meter oder sowas?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ja, also ich finde...
Also ich finde das schon eine taffe Situation, weil ich muss echt sagen, jetzt auch, keine Ahnung, bei mir Beispiel Deutsche Meisterschaften, als ich da so knapp von Nils Pullert geschlagen worden bin, natürlich denkt man dann hinterher drüber nach, so habe ich mir da maximal die Fresse poliert oder nicht. Ich glaube, irgendwann muss man auch mal so ein bisschen Frieden mit sich selber schließen, dass man sagt, also jetzt nicht nur auf dieses eine spezielle Event bezogen, sondern auch bei kleineren Sachen, sei das jetzt ein Leistungstest, ein Kommen, ein Rundstreckenrennen, whatever. Man kann sich eben nur so viel quälen, wie der eigene Kopf und Körper das hergeben. Und selbst wenn das nicht die maximale Qual ist, die man sich gegebenenfalls antun könnte, dann ist das in dem Moment eben das, was man individuell machen kann. Und dann ist das halt so.
Ja.
Aber trotzdem, bei der Riane-Markus-Situation, das ist halt so wichtig, wenn es da um den Tour-Etappensieg geht.
Voll.
Da fragt man sich hinterher echt so, hätte ich da nicht noch irgendwo 5 Watt oder so im Durchschnitt rausholen können.
Was ich krass fand, ist, dass sie auch, also dass SD-Works auch Anna van der Breggen voll mit durchgeschickt hat. Ich meine, was war die beim Giro? Dritte im GC hinter Niedermayer doch am Ende noch. Relativ lange auch im pinken Trikot gewesen. Also sie wird ja bei der Tour wohl auch
hat auf das Bergzeitfahren gewonnen.
Genau, also die wird ja bei der Tour jetzt wohl auch auf GC fahren. Und das fand ich schon krass, weil das würde jetzt, also fand ich überraschend, dass sie da vom Team, also dass man offensichtlich sagt, okay, wir glauben nicht, dass das so viel ausmacht, dass sie das jetzt in der Art langsamer macht, als dass das jetzt ein Etappensieg von Wiebes aufwiegen würde.
Finde ich aber genau richtig. Also würde ich mir auch Männerradsport mehr wünschen, die Einstellung.
Ja?
Das, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, was tut das denn einem Top-GC-Fahrer? Wieso tut es dem so sehr weh, wenn er einfach mal 5-mal eine Minute voll in die Führung fährt?
Ja, der Einzige, dem ich das im Männerradsport halt zutrauen würde, wäre jetzt Pogacar, dass er das macht, weil er Bock drauf hat. Aber
ja gut, aber ich meine, das beschränkt sich jetzt nicht nur auf die absoluten Topstars bei den absoluten Top-Rennen, sondern das setzt sich ja dann auch in so eine, ich sag mal, eine Wochen-World-Tour-Rundfahrt, setzt sich das ja auch fort. Also da frage ich mich halt auch manchmal, ja, wenn du den halt XY wirklich zurückholen willst für einen Sprint, dann fahr doch halt einmal gerade mal mit durch.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass es das nicht gar nicht gäbe, aber ich finde, bei Grand Tours wird das schon so ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil, also ganz ehrlich, ob du dann manchmal in der Reihe drin hängst und ich sag jetzt einfach mal fiktive 380 Watt die ganze Zeit fährst oder ob du dann mal kurz nach vorne gehst und dann 450 fährst und dich dann irgendwie 2 Minuten früher nach hinten verabschiedest für den potenziellen Gewinn des Etappensieges. Also ich finde es, ich würde es als Sportler leider immer
für so ein Mentalpsycho wie mich wäre das auch gut, weil dann kann man vor sich selber schon mal so ein bisschen mehr rechtfertigen, dass man dabei ist, weißt du? Also weil wenn du so
ich habe auch was gemacht.
Ja, genau, wenn man dann so Kapitänin ist in dem Fall und dann lässt man sich bis zur ersten Bergetappe schön da hier chauffieren und dann wirst du da irgendwie Elfte, dann ist es natürlich weniger geil, als wenn du dann sagen kannst, ja gut, aber ich habe halt immerhin auch dazu beigetragen, in dem Fall dann die Markus wieder einzufangen und deswegen haben wir jetzt 2 Etappen gewonnen. Also wenn du mental nicht so stabil bist, dann würde ich das auch, wir alle kennen und schätzen ihn, wir hatten auch immer einen Teamkollegen, der ja eigentlich Kapitän hätte sein sollen für viele Rennen, aber der am Anfang immer Vollgas mit rum attackiert hat, meiner Meinung nach auch, einfach um sich selber schon mal so ein bisschen Druck für den Rest der Etappe rauszunehmen.
Ja, ja. Also, die beschriebene Taktik von Max, die wird ja jetzt 1:1 vom Team UAE ADQ umgesetzt, oder?
Inwiefern? Ach so,
ja, ich glaube, das ist eine richtige Ragebait-Frage vom Tobi, weil Blasi da...
Ja.
Aber das wird richtig groß gemacht, also mein ganzer Feed ist damit voll, wie immer wieder Journalisten oder Presseleute dann so... Ja, wie kann es sein? Und UAE da...
Aber es geht um Longoborghini, Vlodarczyk und Blasi.
Ja.
Also es ist so, das muss man jetzt vielleicht mal zusammenfassen, dass Vlodarczyk, spreche ich die richtig aus? Ja, ich glaube schon. Und Longoborghini letztes Jahr schon als Co-Kapitäninnen für die Tour de France Femmes irgendwie eingesetzt worden sind. Und ich meine, mit den Vorergebnissen ist es ja eigentlich klar, dass man... Also meiner Meinung nach, also wenn ich jetzt sportlicher Leiter wäre, ne, und bin ich ja quasi durch den Cycling Manager, würde ich halt persönlich für Blasi fahren. Und da gibt's jetzt Stress.
Ja.
Also ich glaube, es gibt gar keinen Stress. Glaubt ihr, es gibt wirklich Stress oder glaubt ihr, dass es einfach, ich bin mir da nicht so sicher.
Ja, das ist schon, also jeder weiß halt, dass die Blasi zu 100% das Team verlassen wird und sie hat halt die Vuelta überragend gewonnen. Und hat ja wahrscheinlich ihren Abschied schon so teamintern bekannt gegeben. Und da wird jetzt so ein bisschen schon ein politisches Ding draus gemacht.
Ich habe das, da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, wo geht denn die hin? Ich habe auch mitbekommen, dass
Movistar.
Möglicherweise die bestbezahlte Frau nächstes Jahr.
Ja.
Krass. Ja, okay. Ey, das wäre schon, also mit Reusser und Blasi ist dann schon auch eine ganz geile.
Und Lippert und Tota.
Ja, aber die sind jetzt ja nicht GC-Fahrerin.
Nee, aber ja.
Ja, das ist geil. Ja, okay, ich habe das gar nicht mitbekommen, wo sie jetzt dann hingehen würde. Aber das macht natürlich, ah, sowas ist doch immer ganz herrlich. Das ist
ja, und es ist so geil, dass die sich dann vom Team UAE dann immer wieder hinstellen, so, nee, das und das und das ist der Grund. Aber jeder weiß.
Sportlich Leiter, die hat sich auch schwach geäußert.
Ja, jeder weiß, dass es halt einfach eine politische Entscheidung ist.
Ja, gut, aber was willst du denn sagen?
Ja, sag doch einfach die Wahrheit.
Ja, okay, bin ich auch grundsätzlich immer ein Freund von, aber wenn du dann.
Weil jeder weiß es. Jeder
ja,
weiß
was ist denn dann die Wahrheit? Dann stellst du dich dann hin und sagst, ja, gibt halt mega bei uns übelst Krieg zwischen den Mädels und die können sich überhaupt nicht leiden und wir sind eigentlich ein völlig zersplittertes Team, aber wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Das sagst du doch nicht.
Ja.
Ja, wir hatten es am Anfang mit Diplomatie, da musste dann, also nicht jeder kann so ein Völkerverständiger sein wie Max Walscheid.
Und da musst du sie zu Hause lassen.
Ja, das finde ich eigentlich den besseren Take. Also dann musst du den sauren Apfel, wenn die wirklich so viel an der guten Teamstimmung, weil sind wir mal ehrlich, also so eine das Gute bei den Mädels ist, die müssen ja nur eine Woche fahren und so eine Woche mit schlechter Stimmung, das schafft man schon. Ich hätte Blasi mitgenommen.
Ja, weil sie insgeheim doch noch drauf hoffen, dass sie halt ultra das Bein hat und dann am Ende gewinnt und dann.
Aber wisst ihr,
also ich finde das auch dumm. Ich finde das auch total dumm, wenn man die wird doch bis zum 31.12. bezahlt.
Also. Ja, und vor allem, also A, appelliere ich da an die Professionalität von allen Beteiligten, ne? Das ist ja halt immer noch ein Berufskontext von allen Beteiligten, ne? So, das ist das Erste. Ich muss immer so lachen, wenn ich versuche, so einen seriösen Tag zu machen, weil der Max, das seht ihr jetzt nicht, der grinst mich dann schon immer so an. Was kommt jetzt wieder aus seinem Mund? Nee, das Zweite ist, mache ich mich jetzt vielleicht mit unbeliebt, aber ganz ehrlich, Longoburgini gewinnt niemals die Tour und Vlodacek auch nicht, aber Blasi vielleicht schon. Und damit wäre die Entscheidung für mich getroffen, egal was man da irgendwem irgendwann irgendwo versprochen hat. Also da muss halt einfach das Recht der Stärkeren muss da in dem Fall einfach ziehen.
Würde ich grundsätzlich ohne Hintergrund wissen, was da in dem Team passiert, auch mitgehen, ja.
Naja, wir werden es rausfinden. Ich habe noch einen kleine Bitte. Falls uns irgendjemand von einem Fernsehsender zuhört, beziehungsweise von den Kommentatoren, ey, wir müssen in Deutschland aufhören, englische Interviews simultan zu übersetzen.
Ja.
Dicke Props an, also bei Eurosport während der Männertour war das häufig so, dass es dann erst im Nachhinein zusammengefasst worden ist. Ich weiß nicht mehr, war das bei Eurosport oder war das in der...
Ich meine schon, ja.
Ja, ne? Aber jetzt, gestern habe ich auf Discovery die zweite Etappe geguckt. Und da wurde dann die ganze Zeit diese Interviews simultan übersetzt, dann halt auch nicht so hundertprozentig, also ich könnte das auch nicht, ne, ist jetzt kein Vorwurf, aber halt auch nicht hundertprozentig richtig immer, sondern halt so, wie man das halt so macht, wenn man halt kein gelernter Simultanübersetzer ist, man gibt das halt so ungefähr wieder und es nervt halt einfach nur. Und ich
finde auch, weil ich finde, das ist ja nicht nur der Inhalt.
Lass doch mal eine Petition starten. So, hier.
Ja, so wichtig ist mir jetzt auch nicht.
Es kommt ja auch oft dann auf den Tonfall an des Gesagten.
Genau.
Und wenn man sich darauf auch konzentrieren will, dann stört das halt wirklich komplett, wenn parallel auf Deutsch reingeredet wird. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass, also kann man ja super gerne übersetzen, aber einfach genauso, wie du gesagt hast, dann danach.
Ja, oder vorher, einfach mutmaßen, so würde ich das dann machen. So, wir haben jetzt hier ein Interview von Paula Blasi. Also ich denke mal, sie regt sich jetzt komplett über ihre Teamkolleginnen auf und dann kommt das Interview. Mal einen neuen Weg.
Und das Interview und dann sagt man danach so, ah ja, nee, war doch nicht so. Egal, nächstes.
Nächstes Interview. Ja, also das ist mir gestern negativ aufgefallen, hat mich ein bisschen genervt. Was ist denn dein Take, Tobi, für Gesamtwertung? Glaubst du, Wollering gewinnt?
Mhm.
Glaubst du echt nicht? Wer ist dein Pick?
Die Pauline Ferrand-Prévot, die wird die so zersägen.
Glaubst du das wirklich?
Die fährt schon wieder so mit so einer Übermacht den Berg hoch. Alter, gar keine Chance, wenn die mal losfährt an so einem langen Ding.
Ich bin sehr gespannt. Also ich persönlich hoffe ja so ein bisschen auf Blasi.
Ich glaube, die ist auf dem Niveau mit den anderen Topfahrerinnen. Mhm. Aber Pauline Ferrand-Prévot, die wird die so zermalmen.
Habe ich in meinem Team drin.
Alter, ich habe sie auch gekauft.
Die war ultra günstig.
Die war super günstig, ne? Ja. Aber Jungs, wir haben uns bei
die
der Männertour...
Ein Drittel von Wollering hat die gekostet.
Ja, komplett guter Pick. Aber wir haben uns bei der Männertour schon drüber unterhalten. Die hat auch schon entzündete Lippen, ne?
Habt ihr das gesehen? Hat die schon Fieberbläschen?
Ja, nee, nicht so Fieberbläschen, aber die hat wunde Lippen, habe ich gesehen. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Aber die hat so... weil Pogacar hat ja immer Herpes und Pauline Ferrand-Prévot habe ich gesehen, die hat so ein bisschen so ganz leicht wunde Lippen gehabt und da dachte ich dann so, wann wird das erste Cycling News Magazin schreiben an Etappe 3, Pauline Ferrand-Prévot strauchelt, entzündete Lippen, erstes Anzeichen von Schwäche. Habe ich schon drauf gewartet. Ist dann aber Bis jetzt noch nicht passiert, aber falls sie krachen gehen sollte, werden die ersten Radsportjournalisten schreiben, ich habe es ja auch schon auf Etappe 2 gesehen, da waren die Lippen, waren da schon wund. Okay, also du sagst, Pauline Ferrand-Prouvot gewinnt das Ding, ich bin gespannt.
Also die wird natürlich im Zeitfahren, schätze ich mal, so ein bisschen was verlieren.
Das denke ich nämlich auch.
Aber wenn es den Mont Ventoux hochgeht, wobei, da ist jetzt ja auch noch nicht sicher, da habe ich irgendwie gelesen, dass da irgendwie Etappe verkürzt und so, dass da, ich weiß nicht.
Doch, da hat auch die, sag schnell, Chefin.
Marion Rousse.
Genau, ja, die genau. Hat gesagt, dass es klar gehen würde.
Ah, okay, ja, dann war ich da schon nicht mehr auf dem neuesten Stand. Aber wenn es da hochgeht und dann die Nizza-Etappe.
Da sagst du es.
Aber das muss ich sagen, Ende in Nizza finde ich ganz komisch.
Ja, Paris-Nizza-Vibes, oder?
Ja, so ein bisschen einwöchige Rund, wobei von Lausanne nach Nizza. Ja gut, aber ich meine...
Ist ja fast Paris, Lausanne. Charles de Gaulle, die Großen.
Ja, aber wann ist die Tour de France nicht damals auch in Nizza während Olympia zu Ende gegangen? Oder wo war das nochmal? Mhm.
Ja,
in Zeitfahren,
Nizza,
oder?
Ja, aber warum dieses Jahr nicht in Paris bei den Damen?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Vielleicht Nizza hat mehr Geld bezahlt.
Meinst du, die zahlen Geld dafür, dass die Tour de France Farm dann da endet?
Ja, klar.
Ja, Junge.
Glaubst du, Paris zahlt der Tour de France Farm Geld dafür, dass das da endet? Dafür, dass die den ganzen Bums da abregeln
müssen?
Nee,
Paris ja nicht, aber Nizza.
Ja, gut, in Paris, ja, da bin ich mir, ja. Ja.
Weiß ich
Gute
jetzt.
Frage. Aber ich glaube wirklich jetzt auch gerade mit Montmartre und so, selbst für eine Stadt wie Paris ist das nochmal besonders. Das
ist richtig teuer auch, glaube ich.
Weil, ja, aber nicht nur das, sondern auch, was wirklich das Marketing für die Stadt angeht. Mhm. Weil ich glaube, Paris ist ja wirklich wie Apple, so muss man keine Werbung mehr für machen. Aber iPhone kennt man, aber trotzdem, was so einfach das Image angeht, glaube ich schon, dass das für die auch für so eine Superliga-Stadt, sage ich mal, besonders war. Weil mir wurde da so... Also nicht nur, weil mir das jetzt persönlich angezeigt wurde, aber ich habe dann auch so Seiten gesehen also es gibt zum Beispiel so Seiten About Heidelberg auf Instagram, ja, gibt es dasselbe mit Paris. Und diese Seiten haben auch alle Montmartre und Co. gepostet. Mhm. Und ich glaube, dass das, also ich bilde mir jetzt zumindest ein, dass das dann bei den wirklichen Parisern dann auch nochmal krass angekommen ist in irgendeiner Form.
Ja, denke ich auch. Also bei mein Image von Paris hat das auch nach vorne gepetert, weil ich habe immer noch ein Trauma von meiner Klassenfahrt damals in der 12 Oberstufe, haben wir nach Paris Klassenfahrt gemacht. War jetzt, naja, ich sag mal, ich habe schon interessantere Orte als den Louvre besucht, aber es ist vielleicht auch meine private Meinung. Ja, dann habe ich eigentlich hier gar nicht mehr so unfassbar viel auf dem Zettel stehen. Doch, ich wollte euch noch eine Sache erzählen. Und zwar, ich bin gestern, Max habe ich gerade eben schon gesagt, bin ich in Sachen eBay Kleinanzeigen nach Darmstadt gefahren und wieder zurück. Und es war das erste Mal seit längerem, dass ich mal wieder durch eine relativ große Stadt mich durchschlängeln musste mit vielen Ampeln. Und ich muss sagen, also das klingt jetzt erstmal nach einem gewagten Take, aber also ich bin ja ab jetzt auch E-Auto-Feind, weil, ihr müsst euch das jetzt folgendermaßen vorstellen, ich habe ja Also ich würde sagen, als Radsportler ist man ja so ein bisschen das Chamäleon der Großstadt. Ne? Man passt sich an die jeweiligen Situationen an und so hat man über die Jahre hinweg auch ein gutes Auge dafür entwickelt, wie man sich an der Ampel positionieren muss, je nachdem, was da für ein Autofahrer steht. Also ich gebe euch ein Beispiel.
Golf Plus.
Wenn jetzt ein Golf Plus vorne an der Ampel steht, dann stellst du dich natürlich davor, weil du weißt, okay, den verblase ich jetzt hier gleich komplett im Antritt. Wenn da jetzt Wenn da jetzt aber so ein Typ mit einem getunten M4 steht, der auch ein bisschen so aussieht, als ob er dir gleich auf die Schnauze haut, dann stelle ich mich persönlich ganz gerne mal an Position 2 hin.
Hat der einen Nürburgring-Sticker hinten drauf?
Ja, dann würde ich mich wieder an 1 stellen, da passiert dann nichts. Die können meistens, die können dann nichts. Nee, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt hatte ich mehrfach die Situation, dass ich an der Ampel mich vor irgendeinen komischen VW-ID irgendwas gestellt habe oder so. Aber da sind ja jetzt Autos und wenn die Leute da auf dieses Gaspedal tippen, dann verblasen die sich ja komplett.
Ja, das ist kein
Spaß. Und ich habe mehrfach ein richtiges Verkehrshindernis deswegen dargestellt und ich muss meine Fahrstrategie jetzt anpassen. Ich als Dörfler hat diese Entwicklung nicht kommen sehen.
Ja, aber also meine Taktik ist dann die klassische zweite Position. Die hast du ja eigentlich schon beschrieben, aber dass man an der Autoschlange vorbeifährt Und wenn dann jetzt, sagen wir mal, 10 Autos da stehen und du fährst an 9 Autos vorbei, dann hast du ja schon mal 90% gut gemacht. Die letzten 10%, da denke ich mir, ja, geschenkt. Mhm. Dafür, dass ich dann keinen Ärger abkriege. Weil wenn man sich ganz vorne hinstellt, dann ist man ja offensichtlich regt man ja alle auf. Aber die 9 Leute, die du überholt hast, wenn du dich dann in Position 2 stellst, obwohl du an denen auch vorbeigefahren bist, ich finde, die können sich nicht so richtig aufregen, weil du stehst ja nur an der 2.
Ja, ja, das heißt, du hast dich nicht so als King of the City quasi für alle.
Ja, und natürlich, wir guten Radfahrer, wir antizipieren ja grün. Das heißt, wenn wir ausklicken und das ist eine viel befahrene Ampel, dann ist man schon eingeklickt, wenn die Ampel von rot auf gelb schaltet und fährt halt sofort los, sodass man praktisch mit dem ersten Auto losfährt und auch gar nicht im Weg rumsteht.
Also ich denke, dass ich mit meinen Erfahrungen von Ampelstarts aus der Stadt locker bei Fast and the Furious bei diesen Viertelmeilenrennen, damals gegen Vin Diesel und Paul Walker, hätte ich locker mithalten können, ey. Ich habe da eine Reaktionszeit, das sucht seine...
Ich gehe auch von deiner Neungang, bei deiner Neungangschaltung, da schaltest du auch nochmal ein, zwei Gänge so runter, um noch mal ein bisschen mehr Drehmoment zu kriegen.
Kannst aber auf jeden Drehzahl. Fall von ausgehen.
Also das mein Ampeltipp wäre eigentlich, sich vorne hinzustellen und dann immer rechts quasi die Fußgängerampel, die mit einem dann zeitgleich quasi grün kriegt, die eher zu beobachten. Weil wenn die Fußgänger grün kriegen, dann springt von rot auf gelb und dann ist schon eingeklickt. Und das sind die paar Zehntel Reaktionszeit, wo dann auch manchmal das E-Auto keine Chance hat, weil die Leute am Smartphone sind, weißt du? Muss man ja auch so ehrlich sein.
So ehrlich. Ey, da muss ich echt mal sagen. Also, das würde ich mir echt wünschen, wenn ich jetzt hier König von Deutschland wäre, da würde ich drakonische Strafen für Smartphone benutzen im Auto einführen. Und zwar, sage ich ganz ehrlich, ich bin da selber definitiv nicht frei von, aber da würde ich mein eigenes, dass ich das dann halt auch nicht mehr machen kann, würde ich dann hinten anstellen für mehr Verkehrssicherheit. Weil das ist ja wirklich furchtbar.
Ja, das ist richtig. Aber
auch wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, wenn man links und rechts mal die Autos so crazy reinguckt, das ist unglaublich.
Aber ich finde es super, dass die Autohersteller da jetzt reagieren, indem sie da überall so Flachbildschirme in die Autos reinbauen, weil das lenkt einen halt kaum ab. Das finde ich super persönlich. Da kann man dann da einfach herrlich drauf gucken als Alternative. Ey, ich habe noch nicht mehr tagesaktuell, aber ich habe das irgendwie vergessen, während der Tour zu sagen. Wenn ihr einen schlechten Tag habt, ne, stellt euch einfach mal vor, ihr seid einer von den Kontinentalarzten bei der Tour de France der Männer, die auf so einer Bergetappe hinter der Ziellinie stehen und darauf warten, die völlig erschöpften Profis 3 Meter schieben zu dürfen, weil sie nicht mehr fahren können, ne? Und dann steht ihr da, wartet den ganzen Tag auf euren Einsatz, rennt los, dann kommt Tadej Pogacar ins Ziel und fährt euch einfach weg und ihr steht da einfach so halb vor allen Kameraleuten. Und
ja, aber es hat sich ja trotzdem gelohnt, weil er hat eine kontinentale Mütze an und ein kontinentales T-Shirt und versaut das ganze Siegerfoto.
Was ich
auch richtig, richtig schlimm finde, da habe ich mich gestern innerlich aufgeregt, das ist eigentlich ein guter Punkt, können die sich das so erdreisten, immer diesen Etappensiegern diese Medaille umzuhängen und dann da nochmal den Sponsor von, keine Ahnung, weißt du, der Etappensieger wird ja, ey, wozu zahlen die Teams, die Sponsoren von den Teams, Lidl und was weiß ich, Millionen im Jahr, um dann quasi im Fernsehbild diesen Mugshot von der Fahrer oder Fahrerin zu haben und dann wird da über den Sponsor wird da halt diese scheiß Medaille drüber animiert. Das ist so. Also ich finde das richtig dreist eigentlich. Also du kannst doch einfach da unter dem Mugshot kannst du trotzdem dann das Logo machen von, keine Ahnung, dieser Etappensieger wird präsentiert von Evian Wasser oder was weiß ich oder Vittel, keine Ahnung was. Da müsst ihr mal drauf achten, die Etappensieger, dieser
ja,
Mugshot.
Ja, ich weiß, was du meinst. Auch. Das ist auch so richtig, wenn ich bei Canva irgendwas mache. So, das sieht immer so richtig schlecht reingehangen aus, ey.
Das ist total nachvollziehbar, was du sagst, Tobi, aus so einer Marketing-Sicht, aber ich finde auch, jetzt mal rein, ich sag jetzt mal moralisch, wenn du eine Tour-Etappe gewonnen hast und dann ist deine Trophäe eine Medaille, die halt im Wesentlichen aus dem Logo des Sponsors besteht, das finde ich halt schon auch ein bisschen schade.
Ja, deswegen halt einfach beim Guten, aber irgendwann kommt eine Firma auch auf die Idee, sage ich euch, diesen Löwen zu sponsoren. Dann kriegt der Löwe, kriegt dann irgendwie so ein Halstuch angezogen und da steht dann keine Ahnung was drauf.
Boah, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, also ist er nicht schon gesponsert? Ach.
Der LCL-Löwe, doch, klar.
Aber da steht nicht auf dem Löwen selber noch was drauf, oder? Ist es nur
doch,
klar,
dass
das
der... Hat er nicht so ein Halsband mit LCL oder so?
Siehst du, dann hat das jetzt... Pro. Ja, okay.
Aber ich glaube, der Löwe kommt von LCL.
Der Löwe kommt von LCL, aber der Löwe hat doch kein Halsband um. Oder ist das neu?
Ich weiß nicht, ob ein Löwe generell Halsbänder trägt.
Max, google das mal kurz nach, bitte.
Doch,
Max.
Der hat das auf der Brust draufstehen.
Echt? Warum
habe ich das? Das finde ich okay.
Aber ich glaube, also ich hab immer diese
T-Shirt,
Löwen.
T-Shirt hat er an. Aber Hose hat er wieder vergessen.
Wie der Goleo, der unser 2006, der Goleo. Das alte Schwein. Nur ein Trikot an und untenrum nix an.
Junge, ist echt so. Übrigens, weil wir ja immer nach Werbepartnerschaften suchen, ich würde, wenn ich so Hersteller von Balkonkraftwerken wäre, würde ich safe mir Tadej Pogacar als Werbeikone einkaufen. Und dann so einen schlecht produzierten Spot, wie der da irgendwie auf dem Balkon so auf der Rolle sitzt und dann lasse ich dir irgendwie einen abstrampeln und dann machst du da irgendwie mit deinen Solarplatten und die kann auch einfacher blabliblub. Nur so
also
als,
ich würde, ja, die Rubrik, die ist ein bisschen stocken geraten, Richard.
Ja, ihr könntet ja auch mal was machen für die Rubriken. Ich habe ja jetzt hier schon wieder mit dem Balkonkraftwerk sowas super, super Tolles.
Ich hatte Jasper Struyven und Stone Island.
Ja, das war der beste Take aller Zeiten übrigens. Ich muss jetzt immer an den denken. Kannst du, der sollte für die, wenn er mal wieder eine Etappe gewinnt und das dann so eingeblendet wird, dann kriegt er nicht diese Kontinentalmedaille umgehangen, sondern so ein Stone Island Patch auf den Oberarm gedruckt. Das sollen die mal kaufen. Privatrechte nur für Jasper Stulpen. Ah, herrlich. Ja gut, dann sind wir eigentlich soweit durch oder habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel stehen?
Ich möchte jetzt erstmal, bevor wir die Service-Rubrik einleiten, möchte ich nochmal gerne nachreichen. 1521 und 1522 hat Luther das Neue Testament auf der Wartburg übersetzt. Und zwar aus dem Griechischen und nicht aus dem Lateinischen.
Und denkt er, er hat das simultan gemacht, wie bei Eurosport oder im Nachhinein?
Ja, ich denke, der hat der AI benutzt, oder?
Ja, die konnten ja schon. der hat das sich in die App gezogen und dann bei Claude reingemacht.
Ja, das Alter hat er dann
auch noch
übersetzt aus dem
Hebräischen.
Und ich glaube, ja, und das mit den Thesen, das war Schlosskirche zu Wittenberg.
Ja, ich wohne ja hier in Worms, ne? Hier ist ja der Lutherdom, also falls ihr mal noch ein bisschen Kultur machen wollt, kommt da vorbei.
Ja, so, ich habe noch was für die Service-Rubriken, ein relativ großes Ding fürs Kids. Habt ihr noch was?
Dann mach du doch den größeren Abschluss. Ich wollte mich nur bedanken, auch für die rege Teilnahme am Cycling Manager für die Tour de France FAM. Macht wieder Bock, auch wenn ich ultra kacke bin. Und nächste Woche Samstag, also letzte Folge vor der RTF Crit-Meisterschaft. Wir freuen uns über jeden und jede, die vorbeikommt und sich vor allem auch noch beim Frauen, also beim Jede-Frau-Rennen anmeldet. Da sind bis jetzt immer noch sehr wenig Starterinnen. Also ich glaube 10 oder 11 oder sowas im Moment. Wenn es da noch ein bisschen mehr werden, freuen wir uns sehr. Und das war's auch schon von meiner Seite.
Dazu kann ich sagen, die Sieger- und Siegerinnen-Trikots sind bei mir zu Hause hier angekommen. Die sehen sehr geil aus. Ich kann die ja mal irgendwie so Story, so im Internet posten. Ne? Vielleicht ist das nochmal Anreiz genug. Da kann man das nochmal sehen, was man da gewinnen kann. Und generell wollte ich noch sagen, das Tissot-Gewinnspiel ist jetzt auch durchgelaufen. Die Sieger und Siegerinnen habe ich per E-Mail angeschrieben. Also checkt mal auch euren Spam-Ordner. Und ich muss sagen, erstaunlich wenig Leute sind drauf gekommen, dass ich mehr Starts bei der Deutschlandtour habe als Max Walscheid. Also so viele potenzielle Gewinner gab es gar nicht.
Das war nicht
ja, da müssen wir für künftige Gewinnspiele vielleicht jetzt schon mal eine Warnung rausschicken. Der Tobi, der baut auch gerne mal so eine Falltür ein.
Ja, aber finde ich total gut. Wir erinnern uns alle an diese Gewinnspiele bei Schlag den Raab, wo man dann irgendwie 7 Opel Astra gewinnen konnte. die Frage dann irgendwie war, wie heißt Stefan Raab mit Vornamen? Das machen wir hier nicht.
Nee, aber Max, du kannst ja dieses Jahr gleichziehen mit mir, ne? Mit 2 Starts bei der
Tour.
Also bei der Deutschlandtour. Dann sind wir ebenbürtig.
Werde ich mal Mögliches für geben.
Sehr gut. So, Max, dann gehört die Service-Rubrik dir.
Genau, also Max and Friends for Kids. Die Spendenfahrt war super schnell ausgebucht. Ich bedanke mich sehr für das rege Interesse und es tut mir leid, dass wir das auch reglementieren müssen, damit das auch SCVO-konform bleibt und sicher durchführbar ist. Aber ich freue mich total, dass da der Andrang so hoch ist und vielleicht ist es auch möglich, das in den kommenden Jahren nochmal ein bisschen auszubauen. Schade ist natürlich, dass ihr beide terminlich nicht dabei sein könnt, aber das versuchen wir auch gemeinsam wieder aufleben zu lassen in Zukunft.
Ja, definitiv.
Wir machen das mit Geld wieder gut.
Sehr gut, das ist auf jeden Fall super und sehr gern gesehen. Aber ich möchte trotzdem, auch wenn die Fahrt schon ausgebucht ist, würde ich gerne hier die Plattform nutzen, um auch ein bisschen was über das Kids zu berichten, weil es mir nicht nur darum geht, da maximal viele Spenden irgendwie einzutreiben, sondern ich finde das auch tatsächlich sehr interessant und dass da extrem gute Arbeit gemacht wird. Insofern würde ich heute gerne ein Programm vorstellen, das sich Inform nennt. Und das richtet sich an Kinder mit Hochrisikotumoren oder an Kinder, die einen Rückfall nach erfolgter Therapie der Krebserkrankung erleiden, bei denen die Standardtherapie nicht oder nicht mehr anschlägt. Und dadurch ist er dann logischerweise die Aussicht auf Heilung deutlich reduziert. Und dieses Inform-Programm funktioniert insofern, als dass die behandelnden Zentren praktisch Tumorproben an das KIZ einsenden. Und dann macht das KIZ damit zwei Dinge. Einmal eine molekulare Analyse. Also vielleicht kennt der ein oder andere den Begriff Gensequenzierung, dass man dann mal reinguckt, was ist denn da in den Zellen überhaupt genetisch los. Und das andere ist eine Medikamententestung. Und die durfte ich mir im KIZ auch selber angucken im Labor. Fand ich extrem krass und muss ich auch ehrlich sagen, da hat mir die Laborleiterin fast leid getan, dass da so ein Wannabe-Mediziner da dahergelaufen kommt und die als absolut hochqualifizierte Wissenschaftlerin mich dann da eine Stunde lang durchgeführt hat und sich total Zeit für mich genommen hat, obwohl ich ja wirklich, ich sag mal so, der Mehrwert, den ich dann für sie in der Situation dargestellt habe, der war überschaubar, aber ich habe das auf jeden Fall sehr interessant gefunden und Das war super, da mal hinter die Kulissen gucken zu dürfen. Also man muss sich das so vorstellen, dass dann diese Tumoren wie auf so einem Schachbrett in so Mini-Döschen praktisch verteilt werden. Und dann werden Medikamente daran getestet. Und das ist ja totaler No-Brainer, dass das super viel Sinn macht, dass man den Tumor mit dem Medikament zusammenbringt und dann guckt, wie sich die Zellen entwickeln und ob das Medikament anschlägt oder nicht. Das heißt, in diesem Inform-Programm versucht man praktisch die Schwachstellen zu finden, einmal mit der Molekularanalyse in dem Erbgut und einmal mit der Medikamententestung. Und dieses Programm wurde bis Anfang 2023 zum allergrößten Teil aus Spenden und Fördergeldern finanziert. Und deshalb erzähle ich das, weil ich das so toll finde, dass die das geschafft haben, dieses Programm über Spenden und Fördergelder praktisch aus der Traufe zu heben und dann seit 2023 viele Krankenkassen die Kosten übernehmen, weil die sind ja enorm. Also machen wir uns nichts vor. Die Kinder, die da die Behandlung bekommen, die sollen die bitte bekommen. Die ist aber halt einfach saumäßig teuer. Und ich finde, dass das eine super tolle Geschichte ist, bei der man auch sieht, dass es darum geht, wirklich richtig tolle wissenschaftliche Projekte zu unterstützen, die dann vielleicht auch so einen Impact haben, dass man das dann über eine Krankenkasse abrechnen kann.
Ja, richtig geil. Habe ich auch noch was gelernt. Und
ich habe gelernt, dass Max Walscheid schlecht wahrscheinlich im Pipettieren ist oder so.
Ja, habe ich noch Nachholbedarf.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, und auch von unserer Seite aus kann man ja vielleicht auch mal sagen, ist alles ein bisschen kurzfristiger gewesen dieses Jahr, weswegen Tobi und ich leider nicht teilnehmen können. Das ist echt super schade, aber nächstes Jahr kriegen wir das auf jeden Fall hin, dass wir da wieder dabei sind. Weil, ganz ehrlich, kann man ja auch mal Props an die Zuhörer und Zuhörerinnen rausbringen. Also ich war jetzt schon auf vielen Ausfahrten, aber die Dichte an netten Menschen auf der Ausfahrt, die war tatsächlich ziemlich hoch. Das kann ich jetzt einfach mal so vielleicht auch ein bisschen voreingenommen sagen. Aber das mache ich jetzt an der Stelle hier einfach mal. Also vielen Dank und ich würde sagen, Jungs, wir hören uns nächste Woche, oder?
Mach mal so.
Tschüssi.
Bis dahin. Tschüss.